Läuft, ne?
Und die Aufnahme läuft. Unsere erste Aufnahme mit dem Zoom. Das ist etwas sehr Besonderes. Liebe Freunde, das sollten wir gebührend feiern. Stoßen wir an mit einem Getränk auf uns, würde ich mal sagen.
Auf uns und das Zoom.
Auf uns und das Zoom.
Neu gewonnene Freiheit.
Neu gewonnene Freiheit.
Mit Brummen, Alter.
Prost, Freunde. Köstlich. Haben wir noch gleich was fürs Intro.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Und heute sogar endlich wieder komplett. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und ich bin wieder da. Felipe ist auch mit am Tisch.
Yay.
Hello.
Hey.
Schön, dass du wieder da bist.
Finde ich auch.
Bevor wir jetzt in unsere Folge einsteigen, du warst ja quasi auf kalten Entzug. Felipe, was hast du die letzten, warte mal, einem Sinn, 6 Wochen gemacht?
6 Wochen ist es her. Ja, gute Frage. Was habe ich da eigentlich gemacht? Einmal habt ihr zu zweit vergnügt Spaß gehabt und dann haute plötzlich die Weiterbildung voll rein und ich musste mir richtig geil zum Thema Sozialversicherung, Pflegeversicherung richtig viel reinziehen. Circa 150 Paragraphen. Das war der Hammer. Jungs.
Erzähl doch mal ein bisschen.
Also ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer brennend. Das Thema, was wir eigentlich geplant haben, lassen wir jetzt fallen. Und jetzt geht's um Pflege. Nein, machen wir nicht. Philipp, nee. Hast du auch noch was Cooles gemacht?
Nee, eigentlich nicht. Oh, ich habe ein bisschen Risiko auf Android gespielt.
Das macht Spaß.
Es gibt schöne Kampagnen, so befreie die Stadt und World Domination ja sowieso. Mhm. Also ist ganz launig, gut spielbar. Und mal ein bisschen Abwechslung im Vergleich zu diesen ewig langen Stunden, Abende aufzehrenden Brettspiel, was sonst jeden wirklich zugrunde richtet und zermürbt. Also auch hier wieder eine kleine Mobilempfehlung von dem fast ewig gestrigen. Ja, und ansonsten versuche ich ein bisschen dran zu bleiben beim MCU und habe Falcon and the Winter Soldier jetzt mal nachgeholt.
Oh, cool.
Das war ja, also gerade war man drin und dann stellte man fest, oh, wir sind mitten in der 6. Folge, so halb durch, dann bleibt ja nicht mehr viel. Die Serie ist ganz schön schnell vorbei.
Mhm.
Also eine Fortsetzung darf es geben und natürlich in Loki eingestiegen. Direkt sofort und das ist sehr charmant.
Oh, Loki haben wir noch nicht geguckt, meine Freundin und ich. Da warten wir tatsächlich noch, bis es ein paar Folgen mehr gibt. Weil, wir wollen da irgendwie wenigstens 2 gucken können, wenn wir das gut finden.
Ist Gott sei Dank nicht ganz so kurz wie eine Folge WandaVision. Das ist schon...
Ja, 51 Minuten geht die erste Folge. Geguckt habe ich schon.
Ganz verträglich. Ja, also 6 Minuten Abspann, wie es sich mittlerweile bei den Marvel-Serien gehört, dass da einfach reihenweise Buchstabentafeln durchgereicht werden. Ja, sehr geiler 70s-Style in der Gestaltung. Das wird deiner Freundin gefallen.
Cool.
Das war's bei mir. Tobi, was hast denn du so in letzter Zeit getrieben? Hab dich ja gar nicht mehr gesehen.
Ja, das liegt nicht nur daran, dass du 6 Wochen nicht am Start warst. Ich habe nämlich auch einfach nichts getrieben in den letzten 6 Wochen. Ich habe weder irgendwas gezockt, noch habe ich irgendwas Besonderes geschaut. Ich war eher draußen und habe meine Zeit dort verbracht, im Garten, habe da irgendwie so Dinge gemacht. Von daher habe ich hier eigentlich nichts Relevantes zu berichten. Markus, wie sieht's bei dir aus?
Also wirklich Relevantes habe ich auch nicht. Ich habe Judgment ein bisschen weitergespielt. Habe ich sonst irgendwas gemacht?
Was ein Judgment?
Das ist ein Ableger der Yakuza-Reihe.
Ah, okay.
In dem man einen Privatdetektiven spielt in diesem fiktiven Stadtteil in Tokio. Genau, und das ist so das Einzige, was ich gemacht habe. Und ja, weiter Call of Duty. Ich habe es weiterhin nicht hinbekommen. Mit unserem gemeinsamen Freund Jan, der hat sich das nämlich extra für einen PC gekauft, mal eine Runde Zombie Outbreak da zusammenzuspielen. Aber wir haben es weiterhin vor.
Okay, wir wollen nicht jammern und weinen. Jetzt ist es langsam dunkel draußen. Wir sind drinnen und können endlich hier so rumnörden und nerdige Themen besprechen. Was machen wir heute?
Ja, wir haben ja wieder mal drei Lieblinge dabei, ne? Haben wir Ewigkeiten nicht gemacht.
Stimmt, Folge Nummer 34, glaube ich, war unsere letzte Lieblingsfolgenfolge.
Ja, das ist ja schon nicht mehr wahr.
34, das war doch gerade erst.
Ja, gefühlt schon.
Ja, für dich, weil du so ewig nicht da warst.
Ja, cool. Wer mag denn anfangen?
Ja, dann fange ich mal an.
Yay.
Ich würde gerne mit der Rückseite meiner Big Box starten. Der Mann mit dem Hut ist zurück, bereit, sein bisher größtes Abenteuer zu bestehen. 1939. Agenten sind auf der Suche nach der versunkenen Stadt Atlantis. Sie wollen die geheimnisvollen Kräfte der alten Kultur für ihre finsteren Zwecke missbrauchen. Es liegt an Indy, dieses zu verhindern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Und hier handelt es sich natürlich um kein anderes Spiel als Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Ich dachte Indy Heat, nicht?
Ich dachte Boy George wegen Hut oder...
Ah nee, Indy Head. Ne? Ja, cool. Da bin ich gespannt. Da bin ich ganz froh, dass du das ausgesucht hast, denn ich habe, muss ich gestehen, das Spiel zwar des Öfteren angespielt, aber noch nie durchgespielt.
Was?
Ja, das ist tatsächlich so. Da schäme ich mich auch ein bisschen. Aber so kann ich mich jetzt locker zurücklehnen und deinen, wie sagt man?
Ausführungen?
Genau, so kann ich mich jetzt locker zurücklehnen und deinen Ausführungen lauschen.
Das kannst du, aber du darfst natürlich auch gerne Zwischenfragen stellen oder erzählen, wie du es so gefunden hast. Philippe, kennst du es überhaupt? Du bist ja so ein Nicht-Amiga-Spieler, aber ist ja auch ein PC-Spiel.
Ich kenne verschiedene Aspekte dessen, wovon du redest. Also ich kenne Lucas Adventures und ich kenne Indiana Jones, aber beides so in Personalunion ist mir neu.
Okay, dann werde ich versuchen, Tobi dazu zu bringen, das mal zu Ende zu spielen und Philippe davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, das mal anzugucken.
Überrasch uns.
Ich überrasche euch.
Hol uns ab.
1992 ist das rausgekommen im Juni und 92 war echt ein richtig fettes Spielejahr. Ich stelle heute nach Streets of Rage 2 und Thunder Force 4 bereits das dritte Spiel aus eben diesem Jahr vor. Das ist unsere sechste Lieblingsspiele-Episode und mein drittes Spiel aus 92. Das will schon was heißen. Zur zeitlichen Einordnung kann man sagen, dass die letzten Indie-Filme und damit auch das letzte Spiel von 1989 sind. Und somit mittlerweile aus dem Erscheinungsjahr 3 Jahre zurückliegen. Wir befinden uns also in einer komplett indielosen Zeit. Neben Indie 4 kam aus spielerischer Sicht in dem Jahr Sonic 2, Zelda A Link to the Past, das erste Super Mario Kart und, um mal ein Amiga-PC-Spiel zu nennen, Amber Star heraus. Und im Kino liefen damals Bram Stokers Dracula, Erbarmungslos, Disneys Aladdin, Reservoir Dogs, Wayne's World oder auch Batmans Rückkehr. Also für mich so ziemlich gutes Jahr.
Gutes Jahr, ja.
Ziemlich hochklassig.
Popkulturell wirklich ein geiles Jahr. Indie 4 ist, ja, wie auch Indie 3 schon, also ich sag jetzt einfach mal Indie 4, ein absolut klassisches Point-and-Click-Grafik-Adventure und vielleicht sogar das klassischste, wenn das irgendwie ein Wort ist.
Ist es.
Davor, eines der ersten Grafik-Adventures, an die ich mich erinnern kann, die ich je gespielt habe, war Future Wars von Delphin Software. Das kennt ihr wahrscheinlich beide nicht, oder?
Nee.
Das ist relativ unbekannt.
Nee, kenne ich echt nicht.
Da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, dass ich das irgendwie faszinierend fand, aber nicht so richtig verstanden habe, was man da machen muss. Das hatte so ein super cooles Intro mit so laufenden Leuten, die auf so ein UFO, was über ihnen schwebte, zugelaufen sind und dann wurden die mit einem Laser abgeballert und die spratzten so. Und der erste Screen, da hing man an einem, diese Fahrstühle, die draußen an Hochhäusern hängen, wo die Fensterputzer drin sind. Mhm. Und so einer war man. Und dann musste man in dieses Gebäude rein und ich wusste nicht, was man machen soll. Aber irgendwie fand ich es faszinierend. Das war halt kein Jump'n'Run, es war kein Actionspiel, es war so entschleunigt und gemütlich irgendwie. Aber ich habe es nicht verstanden zum damaligen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, die Faszination, die war da. Ich meine, ich kann mich bis heute an dieses Spiel erinnern.
Und das hat dich nicht abgeschreckt, dass das irgendwie keine Herausforderung an Hand-Auge-Koordination und Reaktion bot?
Nee, es war halt mal was ganz anderes.
Cool.
Und über die Jahre habe ich Adventures irgendwann verstanden. Und die wurden dann tatsächlich zu einem meiner Lieblingsgenres. Und da vor allen Dingen die Spiele von Lucasfilm Games, wie LucasArts damals ja noch hieß. Und Indie wiederum, den mochte ich davor schon, irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, Ende der 80er, Anfang der 90er, Tobi, du kannst dich bei solchen Sachen immer erinnern. Ich habe sie zumindest das erste Mal damals auf Sat 1 gesehen, die ersten beiden. Die liefen da total zerhackt und zerschnitten, also in Cut-Versionen. Aber egal, wir hatten ja nichts.
Ich müsste die sogar noch auf VHS aufgenommen haben aus der Zeit.
Krass. Wie gesagt, wir hatten ja nichts. Also meine Eltern waren keine Videothekengänger und Kaufkassetten hatten wir auch nicht. Darum gab es nur das, was es im Fernsehen gab und was man da aufnehmen konnte.
Ja.
Faszinierend fand ich den halt trotzdem. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, 1990, da startete der Pay-TV-Sender Premiere. Mhm. Der ging aus Teleclub, glaube ich, hieß das Ding davor.
Der Kinokanal. Und Premiere mit diesem großen weißen Schlüssel.
Ja, genau. Da ging der daraus hervor. Und wir hatten damals, warum auch immer, ein Prospekt zu Hause von dem. Und da haben die auch mit Indiana Jones and the Last Crusade, also der letzte Kreuzzug, geworben, dass der da erscheinen würde. Und das war ein Jahr, nachdem der Film in Kinos lief. Mhm. Und das Spiel zu diesem Film, das habe ich auch gespielt, also Indiana Jones and the Last Crusade. Fand das auch total gut. Und ich weiß halt noch, wie Indie 4 angekündigt wurde. Und ich habe mich unglaublich auf dieses Spiel gefreut. Indiana Jones, Adventure. Und ich habe es mir dann tatsächlich auch Schock gekauft für einen Amiga.
Einfach so. Wie viel Geld war das?
Ich weiß nicht mehr, was haben die Amiga-Spiele damals gekostet? 80 Mark?
Ich hätte jetzt auch gesagt, so 79,90 oder so hat es bestimmt gekostet.
Ja, könnte sein. 65?
Sowas in die Richtung, ja.
Das war schon eine Stange Geld.
Definitiv. Vor allen Dingen für jemanden, der irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel Taschengeld ich damals gekriegt habe. Aber man musste sich halt schon genau überlegen, ob man so ein Spiel kauft oder nicht.
Definitiv, ja.
Also gut, man hat ja alle das Geld, also man hat alles damals gekauft, ne? Aber das Spiel habe ich mir halt wirklich in der Big Box gekauft, ne? Ja. Und das war halt eine richtig schwere Big Box. Da waren nämlich 11 Disketten drin. Und die Big Box, beziehungsweise das Artwork, das muss man auch mal wirklich hervorheben und loben. Der William Eakin, der am Spiel beteiligte, oder einer der am Spiel beteiligten Artists, der hat sich damals klar an Drew Struzan orientiert und das Poster angeblich in gerade mal 3 Tagen gepinselt.
Okay, cool.
Ja, finde ich auch. Und das hing ja lange in meinem Kinderzimmer.
Ja.
Das war nämlich als Posterbeilage in der originalen Box. Habe ich leider nicht mehr. Habe ich auch schon mal in irgendeiner Amiga-Sprechstunde erwähnt, dass ich das Ding damals mit meinem Amiga für 300 Mark an unseren gemeinsamen Schulfreund Gianni verkauft habe. Grüße gehen raus.
Ja, schöne Grüße.
Wenn du das noch hast, ich würde es zurücknehmen.
Ich frag ihn mal.
Und das ist für mich eines der besten Spielecover aller Zeiten. Das sieht aus wie ein Kinoplakat. Ich find's total geil. Ich find's auch heute noch unglaublich gut. Und wenn ich mir die Indiana Jones Poster nebeneinander aufhängen würde, dann würde das damit hängen. Also die Filmplakat und das eine Spieleplakat, das würde damit hängen. Und wenn man jetzt dieses Cover mal hinter sich lässt, also man die Box aufgemacht hat, dann wird man auf dem Amiga natürlich zum Disc-Jockey, weil wie gesagt 11 Disketten und wir hatten ja nichts, also ich hatte zumindest in dem Fall nichts, denn ich hatte nur ein Laufwerk, das was im Amiga drin war. Ja, Tobi, du nickst wissend, du hattest 2, ne?
Ich hatte 2, ja. Ich wollte gerade sagen, du hattest doch nur 1. Es ist dann auf jeden Fall, ja, ist die Hölle gewesen, glaube ich, mit 11 Disketten.
Ja, das war mit 11 Disketten wirklich echt nicht cool, aber uns entschädigt eine großartige Geschichte. Es ist, wie gesagt, 1939 und Indy ist mal wieder auf Schatzsuche, beziehungsweise auf einem oder in einem Wettrennen gegen die Nazis. Klar. Mhm. Bevor es dann losgeht, startet das Spiel mit einer Seitenansicht auf ein Gewölbe oder die Innenansicht einer Burg. Alles ist so schwarz-blau. Tobi, du wirst dich daran erinnern. Philipp, vielleicht hast du mal YouTube-Videos davon gesehen vom Anfang. Dann setzt der Raiders March ein, also das Indie-Thema. Und dann schießt das Logo aus der Mitte des Bildschirms groß auf den Screen und ein paar Namen werden eingeblendet. Und dann zerspringt auf der linken Seite eine Glasscheibe und Indy schwingt an seiner Peitsche in den Raum und sagt dann was davon, wie er denn die Statue in all diesem Müll finden solle. Und dann passiert etwas, was ein bisschen merkwürdig ist. Also man muss immer wieder sagen, wir befinden uns ja im Jahre 1992. Wir kriegen unseren Mauscursor, aber nicht die Verben und das Inventar unten, nur den Mauscursor. Und das fing halt an wie so eine Intro-Sequenz und plötzlich haben wir den Cursor und dann klickt man da ein bisschen rum und Indy geht über eine Falltür und fällt nach unten und ist plötzlich in einer Art Kammer mit Regalen an den Wänden, bleibt er erstmal liegen und dann kommen wieder Credits. Unten werden wieder Namen eingeblendet und die Musik geht weiter in anderem Ton und im Boden ist ein Loch und da fällt Indy wieder rein Und dann passiert das halt nochmal. Er bleibt liegen, es werden wieder Credits eingeblendet. Er ist plötzlich in einer Bibliothek. Ganz anderes Licht, ganz andere Stimmung. Und man denkt, hä? Erst war so ein Gewölbe, dann eine Kammer. Jetzt ist eine Bibliothek, also für 39 halt modern. Und dann kracht er durch den Boden und ist in so einer Art Lagerraum. Da bleibt er dann auch wieder liegen. Und jedes Mal, wenn er da durch die Decke gefallen ist oder durch diese Löcher in den Decken, dann schwebt der Hut so total geil wie so ein Blatt auf ihn hernieder. Und dann bleibt er halt liegen. Wie gesagt, werden wieder Credits eingeblendet. Dann fällt er eine Kohlenrutsche runter und dann ist er in einem Heizungskeller. Und da stehen drei Spinde. Und in einem dieser Spinde findet er dann so eine kleine gehörnte Statue. Und du denkst, was ist hier los? Wo ist der? Und dann hat er die Statue und dann geht er raus aus dem Keller und dann geht das Intro eigentlich wirklich los und Indy ist im Barnett College, in seinem College.
Und an diese Anfangssequenz kann ich mich auch tatsächlich noch erinnern. Ich hatte damals, weil du gerade gesagt hast, das Inventar ist noch nicht da, ich hatte damals schon Sorge, dass ich da jetzt irgendwie ein ganz anderes Spiel vor mir habe, so mit ganz anderer Spielmechanik, als wie ich es gewohnt war von Adventures. Und das war sehr neuartig und ja, war erstmal auf jeden Fall erschrocken, was denn da plötzlich passiert ist.
Okay.
War dann ganz froh, als ich dann wieder irgendwann auf gewohntem Terrain unterwegs war.
Ja, das war damals, also man muss einfach überlegen, man hatte ja schon diverse Adventures gespielt zu dem Zeitpunkt und alle hatten ein Inventar. Ab Monkey Island 2, was ein Jahr vorher erschienen ist, gab es ja auch diese schöneren Verben, also die waren so ein bisschen schöner, das war nicht einfach nur ein grünes Wort, das war so wie so ein kleines Marmorplättchen oder so, wo das Wort halt drin stand und auf der rechten Seite unten waren dann keine Worte mehr vom Inventar, sondern waren so kleine Grafiken.
Ja.
Und das fehlte halt alles und das war schon merkwürdig, also keine Schrift mehr, keine Grafiken, nichts. Wie gesagt, und dann geht das Intro weiter, Indy geht auf die andere Straßenseite in sein Büro, also das ist auf dem Campus halt und warum ich diese Sequenz so ausführlich beschreibe, das liegt halt daran, Tobi, du hast es gerade schon gesagt, deine Überraschung, wo ist das Inventar, was ist hier los? Das Spiel spielt in dem Moment tatsächlich mit dem Spieler und bricht mit den Erwartungen. Du erwartest erstmal ein Intro, so ein erklärendes Intro und dann darfst du plötzlich klicken und darfst schon erste Sachen machen und dann werden aber wieder Namen eingeblendet. Und das ist schon ziemlich geil und diese Sequenz sieht halt auch richtig geil aus. Also die ganzen Screens sehen toll aus und die Lichtstimmung in den Dingern ist total toll, also sehr unterschiedlich alles. Und das gehört für mich ganz klar zu den besten Anfängen der Spielegeschichte. Ich finde das absolut fantastisch. Ich habe es jetzt in Vorbereitung nicht nochmal gespielt, muss ich zugeben, aber ich habe mir halt ein paar YouTube-Videos angeguckt und das ist einfach ganz toll. Und Indy geht jetzt in, ich denke mal, sein Büro und da wartet Marcus Brody und ein Gast, so ein blonder Hühne. Und Indy fragt ihn auch, wie er heiße und der gibt sich als Smith aus.
Ich ahne nichts Gutes bei blonden Hühnen.
Nee, 1939, blonde Hühnen, die sagen, sie hießen Smith. Der Typ hat eine Art Schlüssel, irgendwie so einen Plattenschlüssel und damit können die diese kleine Statue öffnen. Und da fällt eine Metallperle, eine messingfarbene Metallperle raus und der besagte Gast mit Waffengewalt nimmt er dann, lange Rede, kurzer Sinn, die Statue an sich und dann gibt's so eine super coole animierte Sequenz, also alles in der Ingame-Grafik, alles von weit weg, das ist jetzt nicht mit irgendwelchen Zeichentrick-Grafiken, wie gesagt, wir befinden uns ja im Jahr 92, wo Indy und dieser blonde Typ sich prügeln und der flieht dann aus dem Fenster, Indy greift noch so hinterher und kriegt nur noch seinen Mantel zu fassen. In dem finden sie dann den Ausweis von dem Typen und da stellt sich dann heraus, es ist natürlich ein Deutscher, Klaus Kerner, ein Nazi-Agent. Und im Mantel finden sie außerdem noch einen Bericht über eine Ausgrabung, in dem Indy mit einer gewissen Sophia Hapgood gearbeitet hat und sowohl Jones' Name als auch ein Teil des Namens beziehungsweise das Bild von Sophia Hapgood sind rot markiert. Und Indy entschließt sich natürlich sofort, Sophia aufzusuchen, denn wenn die Nazis ihn gefunden haben, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch hinter Sophia her sind. Und auch wenn er sie nicht sehr mag, das erfährt man am Anfang auch, möchte er nicht, dass ihr was passiert.
Wer ist nochmal Sophia Hapgood?
Das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ach so, okay.
Aber das Einzige, was man erfährt, ist, dass sie mal halt mit Indy auf einer Ausgrabung gewesen ist und mittlerweile sich als Medium verdingt.
Okay.
Und jetzt kommt auch die aus den Filmen berühmte Sequenz, wenn Indy reist. Wir kennen das alle, ne? Diese Landkarte und dann kommt dieser rote Strich, total geil.
Hat diese Darstellung eigentlich den Ursprung in den Indy-Filmen oder greift Indy hier auch schon ein Klischee auf, das es schon vorher in anderen Filmen gab?
Ah, das ist eine sehr gute Frage, dadurch, dass Lucas ja sowieso immer total viel geklaut hat. Die Star-Wars-Laufschrift ist ja aus Flash Gordon geklaut. die Serials, die Indiana Jones Serie, also die ist ja von diesen Abenteuerserien aus seiner Kindheit auch entsprungen und das die Optik ist geklaut und eigentlich ist ja alles zusammengeklaut. Der ist ja so der Vorläufer von Tarantino eigentlich, wenn man so will. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, ist bestimmt auch geklaut.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Nur halt auf modernen, also für damalige Zeiten modern getrimmt und irgendwie cool eingebunden.
Ja.
Also ist ja nun sehr ikonisch.
Ja, definitiv.
Genau, und Indy ist jetzt in New York. Und jetzt wird's interessant oder wichtig. Jetzt kommt nämlich ein Teil des Spiels. Sophia hält in New York einen Vortrag über Atlantis. Sie ist ja Medium und Atlantis-Expertin. Für uns ist das natürlich keine Überraschung, denn schließlich spielen wir ja Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Aber hier wird's, wie gesagt, das erste Mal wichtig, was man tut. Man kommt nämlich nicht durch den Vordereingang ins Theater, in dem das Ganze stattfindet. Das ist nämlich ausverkauft. Also geht man zur Hintertür. Und da wartet ein Türsteher, der Biff.
Stimmt, mit dem könnte man sich kloppen.
Zum Beispiel, genau. Man kann sich mit ihm kloppen. Man könnte ihn aber auch durch Worte überzeugen, dass man auch Fan, weil man erfährt, dass er großer Fan von Madame Sophia ist und dass man selber halt auch Fan ist und dann lässt er einen rein. Oder man verschiebt auf der Rückseite ein paar Kisten und geht über die Feuertreppe rein. Und damit schlägt man nämlich einen der drei Wege des Spiels ein. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Und ich weiß nicht, wie oft es das zum damaligen Zeitpunkt schon gegeben hat. Ich glaube nicht, dass sie es erfunden haben, aber das ist schon ungewöhnlich für 92. Man hat hier drei Pfade. Man hat den Prügelpfad, den Actionpfad oder im Englischen heißt er Fists. Dann gibt es den Witzpfad oder den Puzzlepfad heißt er, glaube ich, im Deutschen, wo man die Kisten verschieben muss. Und dann gibt es den Teampfad. Und das ist, wenn man das Ganze als Dialogrätsel löst. Und je nachdem, wie man sich hier entscheidet, so verläuft das Spiel, der Mittelteil des Spiels, auch komplett anders. Oder was heißt komplett? Aber schon sehr anders. Mhm. Im Action-Teil gibt's halt mehr Action. Es gibt immer noch viele Rätsel, aber mehr Action. Und weniger Sophia. Im Puzzlepfad gibt's gar keine Sophia und viele Rätsel. Und im Teampfad ist halt komplett mit Sophia.
Mhm. Das heißt, durch so eine frühe Spielentscheidung entscheidet sich da schon so die Gewichtung des Spiels, wenn die Reise geht.
Mhm.
Cool. Hätte ich damals wahrscheinlich gar nicht gerafft, dass das eine versteckte Abzweigung ist.
Das Spiel sagt einem das auch nicht. Es gibt ja den Indie-Quotienten, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Das gab es im dritten auch schon.
Ja.
Je nachdem, wie gut du die Sachen löst und so, kriegst du Punkte und am Ende kannst du halt einen Indie-Quotienten, ich weiß nicht wie hoch, ich habe das nie wirklich gerafft, muss ich zugeben. Aber da steht wohl, wenn du auf dem Pfad bist, auf welchem du dich befindest.
Okay.
Aber ansonsten sagt dir das Spiel das nicht.
Es ist quasi das immersivste spielbare Menü, was einem so jemals einfallen könnte.
Ja, genau. Das hat aber auch Nachteile, weil wenn man das so spielt, ich glaube, also ich habe es meistens im Teampfad gespielt, weil das Spiel schon relativ klar um den Teampfad herum gebaut wurde und die anderen beiden Teile eher ein bisschen aufgesetzt sind.
Ja.
Der Noah Forstein, einer der beiden Designer des Spiels, der Co-Designer neben Hal Barwood, der sagte in einem Interview mal, dass die Pfade halt geschaffen haben, um Spielzeit zu strecken, beziehungsweise den Wiederspielwert zu gewährleisten, weil die Fans bei Loom sich so geärgert haben, dass das Spiel so kurz ist.
Mhm, das war mir nie aufgefallen.
Dass Loom so kurz ist?
Ja.
Nee, mir damals auch nicht. Also ich weiß nicht, wie es heute wäre, aber naja. Aber die offizielle Aussage damals war natürlich, die wollen unterschiedliche Spielertypen ansprechen.
Ja.
Bevor wir jetzt aber zu weit in die Entwicklung einsteigen, nochmal kurz zum Rest der Handlung. Diese erstreckt sich im Verlauf über diverse Länder, über ungefähr 200 Bildschirme.
Mhm.
Die Nazis sind tatsächlich auf der Suche nach Atlantis und deren hochtechnisierten Maschinen. Und Indy und Sophia, die tun sich dann halt widerwillig zusammen, jagen durch Europa und Nordafrika und suchen erst nach Platos verlorenem Dialog und dann auch natürlich nach Atlantis. Das Spiel unterteilt sich dabei in drei Abschnitte. Der zweite ist dann der Hauptteil und das ist auch der Teil, bei dem sich die Entscheidung, ob man den Fists, den Wits oder den Teampfad spielt, zum Tragen kommt. Und der letzte Teil in Atlantis, da findet dann halt alles wieder zusammen und tatsächlich entscheidet der Spieler so ein bisschen mit dem, was er tut, ob das Spiel gut für alle ausgeht, also für die Nazis halt eher nicht, aber für alle anderen Beteiligten, ob das Ganze für Sophia gut ausgeht und Indy kann tatsächlich in diesem Spiel sterben. Was okay. Ungewöhnlich ist für ein LucasArts Adventure.
Das ging bei Teil 3 aber auch schon, oder?
Kann sein, aber bei den ganzen anderen, du kannst bei Monkey Island, musst du dich wirklich sehr dumm anstellen, um zu sterben. Also du kannst bei den ganzen LucasArts eigentlich nicht sterben. Das haben die aber gemacht, weil sie halt näher am Film sein wollten. Weil der Hal Barwood halt aus dem Film kommt und unbedingt Indiana Jones machen wollte und das Ganze filmisch machen wollte. Tobi, weißt du noch, wie weit du das damals gespielt hast?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch an New York.
Das wäre aber auch sehr komisch, wenn nicht. Das ist ja gleich das Erste das ist das Erste, was du überhaupt machen kannst.
Ja, und ich erinnere mich, glaube ich, auch noch an diese Platon-Geschichte. Die ist ja auch, glaube ich, noch eher so in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel zumindest. Ja. Aber dann hört es auch schon auf und dann vermischt sich die Erinnerung so mit Screenshots und Dingen, die man irgendwann eh schon mal irgendwann gesehen hat oder gehört hat. Nee, kann ich nicht sagen, bis wohin ich da gespielt habe. Kein Plan.
Na gut, also ich versuche dich weiter zu überzeugen. Was die Entwicklung anbelangt, Indie 3, also Indiana Jones and the Last Crusade, war halt ein immenser Erfolg, damals noch unter Lucasfilm Games. Und die wollten auch so schnell wie möglich einen Nachfolger machen. Also tatsächlich ging das schon los, als Teil 3 noch in Entwicklung war. So, bevor das überhaupt fertig war, war schon klar, dass man einen Nachfolger machen möchte. Das Produzenten-Dream-Team um Ron Gilbert, den Erfinder der Scum Engine und Schöpfer von unter anderem Maniac Mansion, David Fox, den Schöpfer von Zack McCracken und Noah Falstein, den ich schon erwähnt habe, der gehörte zu den ersten 10 Mitarbeitern für Lucasfilm Games. Die hatten aber bereits andere Projekte in Arbeit, als dann ein zweiter Teil gemacht werden sollte. Und die hatten zum Teil aber auch gar keine rechte Lust auf eine Fortsetzung. Der Gilbert zum Beispiel, der setzte sich ja dann an Monkey Island. Falstein übernahm die Projektleitung an einem Spiel, welches auf einer Idee von Steven Spielberg basierte, aus dem dann später The Dick werden sollte. Und jetzt kommt der junge Mann ins Spiel, der Hal Barwood, den ich schon erwähnt habe. Der war im April 89, bevor Indie 3 veröffentlicht wurde, bei Lucasfilm Games eingestiegen. Der kam, wie gesagt, aus dem Bereich Film. Und er hatte tatsächlich mit George Lucas an derselben Filmschule studiert. Und der hatte auch schon, ohne in den Credits genannt worden zu sein, an den Drehbüchern von Spielbergs Die unheimliche Begegnung der dritten Art und Der weiße Hai mitgearbeitet. Das war so wirklich ein Screenwriter, also ein Drehbuchschreiber. War aber auch interessiert an Computern und Computerspielen, hat im privaten Bereich wohl auch schon an Computerspielen gearbeitet und wollte jetzt das Genre wechseln, beziehungsweise den Bereich. Er wollte Computerspiele machen. Und der Noah Falstein, der wurde für ihn so eine Art, ja, Mentor. Der wurde ihm so zur Seite gestellt, dass man sagen konnte, okay, hier, bring ihm was über Spieledesign und bring ihm was darüber bei, wie wir hier bei Lucasfilm Games arbeiten. Und der Barwood, der interessierte sich halt sehr dafür, eine Fortsetzung zu Indiana Jones and the Last Crusade zu machen. Das kam halt wie gerufen, denn, wie gesagt, das wollte sonst keiner machen. Und der Falstein, der halt an diesem besagten Spielberg-Projekt begann zu arbeiten, der wurde ihm als Co-Designer zur Seite gestellt. Also da hat er noch mitgearbeitet. Und jetzt muss man mal kurz nachdenken. Da kommt ein Neuer in eine Firma. Und was darf der machen? Was für eine IP kriegt der vorgesetzt? Indiana Jones. Wie krass ist das denn?
Viel größer kann es nicht werden vom Wert des Franchises.
Das ist total heftig. Da wäre nur noch Star Wars größer. Wenn du Lucasfilm jetzt nimmst. Ich find's total krass.
Na, manchmal ist es ja auch ganz interessant, neue und unbedarfte Kollegen auf solche Dinge loszulassen. Gerade wenn man da schon auf so eine relativ lange Geschichte zurückblicken kann. Allerdings, dadurch, dass sie schon mit Indie 3 so großen Erfolg hatten, weiß nicht, ob man dann nicht vielleicht eher sich einen erfahrenen Menschen gesucht hätte, um zu gewährleisten, dass auch Indie 4 so ein großer Erfolg wird. Also in jedem Falle mutig, da so jemanden Neues drauf loszulassen, muss ich auch sagen.
Ja, finde ich auch. Nicht so neu war George Lucas. Der soll nämlich, als es darum ging, worum soll es in Indie 4 überhaupt gehen, der soll den beiden einen Drehbuchentwurf von Chris Columbus vorgeschlagen haben, einen abgelehnten Drehbuchentwurf, der eigentlich Indie 3 hätte werden sollen. Und ja, das ist der Kevin, das ist der Goonies, der Harry Potter Chris Columbus. Also ein großer Name. Und in diesem Drehbuchentwurf ging es um chinesische Mythologie, um den Affenkönig und irgendwelche magischen Pfirsiche in Afrika. Ich weiß nicht so ganz. Affenkönig hätte vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber mit zweiten Teil hat man sich ja, ich mag ihn zwar, aber da hat man sich ja mit dem sehr unbekannten indischen Mythos jetzt auch nicht den größten Gefallen getan beim westlichen Publikum, oder? Das ist schon der unbeliebteste von den originalen dreien.
Geht mir ehrlich gesagt auch so, ja.
diesen Drehbuchentwurf, den schauten Barwood und Falstein sich halt an und die merkten halt ziemlich schnell, dass der Entwurf damals nicht umsonst nicht verfilmt worden ist. Und die baten, was Eigenes machen zu dürfen, und Lucas sah das halt ganz entspannt und so, ja klar, macht euer Ding, ne? Macht, was ihr wollt, kein Problem. Und dann zogen die beiden sich in die Skywalker Ranch, in die große und sehr umfangreiche Bibliothek zurück. Und diese Bibliothek ist der, Tobi, du nickst schon so wissend.
Es wird die Bibliothek sein, von der du eingangs gesprochen hast, oder?
Nein.
Aus dem Intro des Spiels, meinst du?
Ja.
Nein.
Ich dachte gerade an Fanboys.
Das ist die Bibliothek, die in Maniac Mansion vorkommt.
Ah, okay, ja.
Die basiert irgendwie, also klar, die Grafik ist natürlich noch viel, viel rudimentärer damals, aber die basiert wohl irgendwie auf der Skywalker Ranch Bibliothek.
Ah, okay.
Die soll halt sehr groß und sehr, ja, umfangreich sein, wie gesagt, mit vielen Bildbänden. Und da machten die beiden sich auf die Suche nach einem MacGuffin. Mhm. Und in eine enge Auswahl kam die Artus-Sage beziehungsweise Excalibur. Haben sie dann nicht genommen, weil die haben gedacht, ja, die Schauplätze ist nur England und es ist zu wenig.
Auch relativ dicht dran am letzten Kreuzzug vielleicht, so mit Rittern und so.
Ja, könnte auch nochmal sein, ja. Und in einem Buch von, das fand ich ganz geil, von Timelife wohl angeblich. Timelife, kennst du noch, Tobi?
Ja. Dieser Verlag, der so pseudowissenschaftliche Dinge.
Irgendwie. Ja, genau, hat man früher im Fernsehen kaufen können. Kennst du das auch, Philipp?
Nächtliche Werbung und so.
Ja. Rufen
sie an und bestellen sie.
Ja, genau.
Den ersten Band für 5,99 Mark. Und dann gab es noch einen schicken Ordner dazu.
Und jeder weitere hat dann 20 Mark gekostet oder so.
Ja, okay.
Ja, und angeblich ein Timelife-Buch über ungelöste Geheimnisse der Welt. Ja. Da stießen die beiden auf ein Diagramm, welches den Aufbau von Atlantis in drei konzentrischen Kreisen zeigte. Mhm. Und die beiden haben das gesehen und waren sich wohl einig, das sieht aus wie aus einem Computerspiel. Also war das Ding durch.
Thema gesetzt.
Atlantis wird unser MacGuffin. Und diese ganze Recherche, die passierte tatsächlich kurz nach der Fertigstellung von Indy 3 noch 89. Und die eigentliche Entwicklung an Indy 4 begann dann im Frühling 90. Mhm. Und sollte dann tatsächlich bis in den Sommer 92 dauern. Also für damalige Zeit recht lang. Da gab es mehrere Umstrukturierungen und Leute, die abgezogen wurden und wieder neue ins Team gekommen sind. Und das Spiel war halt sehr ambitioniert. Wie gesagt, die drei Pfade. Und die haben aber als Referenz von Anfang an den ersten Teil der Filmreihe, also Jäger des verlorenen Schatzes, genommen. Sie wollten was wie Jäger des verlorenen Schatzes machen. Und durch besagten Hal Barwood kam eine Filmhaftigkeit in das Adventure, also noch mehr Filmhaftigkeit, als sowieso schon in Adventures vorhanden ist oder vorhanden war zum damaligen Zeitpunkt. Wozu dann auch natürlich nochmal die Musik beigetragen hat, und die muss man definitiv auch nochmal erwähnen. Darüber habe ich ja schon in unserer vierten Folge, das war unsere allererste Themes Like Yesterday-Folge, schon mal drüber gesprochen. Für die Musik zeichnen sich Clint Bajakian, Peter McConnell und Michael Land aus. Und die haben das so geil gemacht. Das ist so ein guter Soundtrack, der so zur Atmosphäre des Spiels beiträgt. Der Raiders March wird toll eingesetzt. Am Anfang oder am Ende natürlich, aber zwischendurch auch immer mal wieder. Und dann haben sie einzelne Themen gemacht. Sie haben ein Nazi-Thema geschrieben, also so für Kerner und die Nazis halt. Und verschiedene andere Themen. Und das bauen die immer wieder ein, dieses Atlantis-Thema, was ich damals eingespielt habe. Und das würde auch alles echt gut zu Williams passen. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemimickt, sage ich mal. Genauso wie das Plakat super gut gemimickt wurde. Wer da gerne mehr wissen möchte, der darf sehr gerne unsere vierte Folge nochmal hören. Werbung, Dauerwerbesendung oder so, ne?
Wir verlinken auch unsere eigene Sendung natürlich gerne nochmal in den Shownotes.
Schamlose Eigenwerbung. Nachdem man die Audiokomponente gelobt hat, muss man natürlich das Visuelle hervorheben. Das Spiel sieht einfach nur toll aus. Wirklich tolle Grafik, alles handgepixelt oder sagen wir fast alles. Denn bei Monkey Island zum Beispiel, da wurde schon mit Scannern gearbeitet. Monkey Island kam zwar früher raus, die Entwicklung hat aber später angefangen. Wie gesagt, dieser lange Entwicklungszeitraum, also vergleichsweise lange Entwicklungszeitraum. Da wurde schon mit Scannern gearbeitet. Die waren, als mit Indy 4 begonnen wurde, noch extrem teuer. Und witzigerweise, also was heißt witzigerweise, das hatten wir ja bei Guybrush auch schon mal, das Ganze wurde alles in, oder fast alles in Deluxe Paint gepixelt. Mhm. Also es war damals das Programm für Pixel.
Ja.
Also das, was heute Photoshop ist, war damals tatsächlich Deluxe Paint. Also nicht nur bei uns auf dem Amiga, ne? Wir hatten das ja auch.
Ja.
Durch Zufälle oder so, also wir haben es natürlich auch alle gekauft. Das fand ich schon ganz geil. Und jetzt baue ich mal ein Trivia ein. Wusstet ihr eigentlich, das Deluxe Paint von Electronic Arts ist?
Nee.
Ja.
Wäre ich nicht drauf gekommen.
Ich habe das erst jetzt in der Recherche zu dieser Folge herausgefunden.
Okay, nee.
EA, it's in a game.
Nee. Haben die denn sonst irgendeine Anwendersoftware?
Keine Ahnung, aber das originale Deluxe Paint ist wohl auch schon von 85. Also das ist schon, das ist Computersteinzeit.
Okay, also vielleicht haben sie sich einfach damals selber ihre eigene Software gebaut,
um kann sein, ja,
zu können. Ne?
Kann sein. Und wo wir dann auch bei der Grafik sind, möchte ich kurz mal auf einen Grafik, ja, Trick eingehen. Es gibt eine Ausgrabungsstätte der Deutschen, die ist verlassen in Algerien. Da kommt man hin und Indy kommt in einen Raum und der ist dunkel. Hinten sieht man noch den Eingang und ansonsten ist der dunkel. Ich weiß nicht, Tobi, ob du den mal gesehen hast.
Nee, so weit bin ich nie gekommen.
Und man kann aber mit dem Cursor trotzdem noch Hotspots finden. Da sind aber nur Fragezeichen und dann geht Indy dahin und kann die anfassen. Und dann fühlt er und dann sagt er, ah, das könnte eine Schlange, das könnte eine schlafende Schlange oder ein Schlauch sein. Und dann steht da, schlafende Schlange, Fragezeichen. Mhm. Was er nicht weiß. Und das kann er bei allen anderen auch machen. Und dann, das ist halt voll geil, über die Zeit, du beschäftigst dich halt ein bisschen mit diesem Raum und du suchst Hotspots in dem Raum. Und dann wird es ein bisschen heller in dem Raum. Du siehst plötzlich Umrisse und du siehst plötzlich was. So als wenn du am Monitor die Helligkeit hochgedreht hättest. Mhm. Und die haben das so gemacht, als wenn Indy sich an die Dunkelheit gewöhnen würde.
Ach, cool.
Voll geil. Also das ist einfach so eine nette kleine Idee.
Ja, total.
Im Jahr 92, muss man immer wieder sagen.
Ja, mit den damaligen Mitteln, ne?
Ja.
Wurde sowas nochmal aufgegriffen in späteren Spielen? Kannst du dir was erinnern?
Also ich weiß, dass es in dem Spiel nochmal aufgegriffen wurde. So geil fanden die das.
Ja gut.
Später in Atlantis nochmal. Aber ich weiß nicht, ob das nochmal vorkam. Nee, keine Ahnung. Also ich wüsste es nicht. Hm. Also die Idee war voll geil.
Finde ich auch gut, ja.
Also heutzutage in modernen Spielen, da kenne ich das wohl auch, dass wenn du in einem Call of Duty, wenn du da in einen dunklen Raum reingehst, dass wenn du da auf diesen Raum zugehst, erstmal alles da drin dunkel ist und dann gehst du da rein und dann wird es aber sehr schnell hell. Mhm. Aber ob das nochmal damals in Spielen so eingesetzt wurde, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein super geiler Move. Was noch neu war in diesem Spiel, waren die Bewegungen. Die Chefanimatorin, die Colette Michaud, aber auch Hal Barwood selber, fanden es die Figuren in den alten Spielen, dass die sich immer so steif und unnatürlich bewegt haben. Und dann haben sie tatsächlich neue Charakteranimationen im Rotoskopieverfahren gemacht. Hm. Die sind jetzt immer noch nicht so smooth wie in einem Flashback. Hm. Aber wenn man es weiß und gerade in diese Prügelsequenz am Anfang mit dem Klaus Kerner, da merkt man das schon, dass das nicht einfach irgendwie so nach Fantasie gepixelt wurde.
Ja.
Da merkt man das. Und es gibt eine Kussszene, und das fand ich eine ganz nette Geschichte. Das Stand-in für Sophia in der Szene war Colette Michaud. Und Indy wurde in dem Fall von Steve Purcell gespielt. Das ist der Erfinder von Sam & Max, der auch jahrelang bei Lucasfilm gearbeitet hat. Und die haben dann halt da geknutscht. Weiß nicht genau, ob sie zu dem Zeitpunkt schon ein Paar waren oder danach ein Paar wurden. Auf jeden Fall haben sie später geheiratet.
Ach, bestimmt danach, das klingt schöner.
Ja, komm. Schönere Geschichte. Ja, wir sagen, es war danach.
Ja. Übrigens Flashback auch 92, fällt mir gerade ein.
Oh ja, guck, 92, was für ein Jahr, ne?
Ja, wirklich, großartiges Jahr.
Und Indy 4 war tatsächlich auch das erfolgreichste Adventure von LucasArts. Also überhaupt, nicht bis zu dem Zeitpunkt, sondern überhaupt. Das hat sich über 1 Million Mal verkauft. 92, nochmal.
Ja, ohne Filmvorlage.
Ohne Filmvorlage, einfach das, nur Indiana Jones.
Ja, weißt du eigentlich, warum sie nicht, also nach diesem Erfolgsdoppelpack erst in die 3 Film, dann in die 3 Spiel. Warum haben sie das nicht nochmal genauso gemacht? Warum gab es nie einen 4. Film und darauf aufbauend dann das Spiel?
Es sollte immer einen 4. Film geben, aber das hat sich über Jahre hingezogen. Das war dann, Lucas kam mit einer Idee, die hat Spielberg nicht gefallen. Dann kam Lucas wieder mit einer Idee, dann hat die Ford nicht gefallen. Mhm. Und die waren immer diese 3, Ford, Spielberg und Lucas. Und wenn einer mit einer Idee kam, die musste allen gefallen. Das war wichtig. Hm. Und das hat einfach jahrelang gedauert, bis zum Kristallschädel tatsächlich.
Das war 2008.
Oh Gott.
Ja, okay, krass.
Also schon sehr, sehr lange her. Dieser Tage übrigens sind die ersten Bilder vom Set des neuen Indiana Jones Film im Internet aufgetaucht.
Habe ich gesehen.
Ja.
Und der Kristallschädel hat allen dreien gefallen von der Idee her?
Ja.
Nicht verrückt.
Es ist verrückt. Ich weiß, dass viele den nicht mögen. Und tatsächlich sehen viele Indy 4 als eigentlichen vierten Film an und sagen bis heute, das Ding hätte verfilmt werden sollen. Ja, kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite, die Erwartungshaltungen wären so hoch gewesen. Ich glaube, viele wären enttäuscht gewesen. Ähnlich, ne, auf andere Art wie vom Kristallschädel. Ich glaube, wären auch viele Leute enttäuscht gewesen.
Ja, wobei die große Masse hätte das Spiel vielleicht gar nicht gekannt, ne?
Ja, okay, das stimmt.
Und die wären wahrscheinlich mit der Story hochzufrieden gewesen, könnte ich mir vorstellen. Erinnert mich ein bisschen an die Star-Wars-Fortsetzung von Timothy Zahn, die ja auch in Fankreisen, wenn man da mal so genauer schaut, auch den Ruf genießt, die bessere Fortsetzung hätte werden können und ja, die es auch nicht geschafft hat. Obwohl sie ja Teile daraus entnommen haben, in die X-Wing-Reihe oder auch in andere Dinge so.
Ja, mittlerweile ist in den Animationsserien ist Thrawn wieder aufgetaucht.
Ja, hätten sie gut dran getan.
Auf jeden Fall. Naja, also es ist, wie es ist. Ja, das Letzte, was ich da noch habe, ist ein bisschen traurig. Also für mich damals, ich kann mich noch erinnern, dass Indiana Jones 4, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, war das letzte Adventure, was für den Amiga gekommen ist. Danach kam Day of the Tentacle. Und ich weiß noch, wie ich mich mit einem Klassenkameraden unterhalten habe und gesagt habe, oh, die machen bestimmt auch noch eine Amiga-Umsetzung, bestimmt. Und der hat gesagt, nee. Auf keinen Fall, das ist grafisch viel zu aufwendig, diese Zeichentrickgrafik, das machen die nicht mehr für einen Amiga. Und
er sollte recht behalten.
Grüße gehen raus, Nico, wenn du uns hörst.
Aber du wurdest ja mit Day of the Tentacle auf dem PC warm willkommen geheißen, also aus meiner Sicht das beste LucasArts Adventure.
Ah, oh, okay.
Und naja, kann ja die Trauer nicht allzu lange angehalten haben.
Naja, ein paar Jahre schon, also ich weiß nicht, ich habe meinen ersten PC 95 gekriegt. Ne, und dann bin er mit Vollgas eingestiegen. Das war mein erstes PC-Ding.
Gibt es eigentlich mittlerweile eine Sprachausgabe zu Indie 4?
Ja, es gibt eine, also tatsächlich damals, schon ein Jahr später, 93, kam die Talkie-Version auf CD, allerdings nur in Englisch. Es gibt leider keine deutsche Variante. In den Fortsetzungen hat dann ja auch der Wolfgang Pampel tatsächlich immer den Indiana Jones gesprochen, was sehr cool ist, was wir dann den Amerikanern oder den Englischsprechenden voraus haben, weil Harrison Ford spricht natürlich kein Spiel ein. Der ist ja so schon immer grumpy. Ja. Nein, das macht er einfach nicht.
Das hätte ich geil gefunden.
Auf jeden Fall.
Eingesprochene Version vom Pampel.
Auf jeden Fall.
Oder von mir aus auch in die 3. Zusammen mit Sean Connery.
Ja gut, aber G.G. Hoffmann.
Wäre nett gewesen. Nee, jetzt nicht mehr.
Schon lange tot, ne?
Damals.
Leider.
Ja cool. Ich weiß ja, dass du großer Fan des Spiels bist, auch schon immer. Das Zeugnis an deiner Wand im Kinderzimmer verrät es ja. Oder verriet es. Und was genau fasziniert dich denn an diesem Spiel, dass du es jetzt auch hier nochmal auspackst? Warum hast du es ausgesucht?
Ich habe ja bereits mit Monkey Island 3 schon mal ein LucasArts Adventure vorgestellt als Liebling. Tendenziell würde ich Indie 4 aber sogar noch höher einordnen. Monkey Island 3 ist durch seine Grafik und dadurch, dass es eine Sprachausgabe hat, sicherlich ein bisschen massenkompatibler. Aber Indie 4 ist einfach so ein Gesamtpaket. Durch den Hal Barwood ist dieses Spiel wie ein spielbarer Film geworden. Also gerade für damalige Zeit, heute ist ein spielbarer Film normal. Aber in der damaligen Zeit war das was Besonderes. Und dieses Spiel liegt in der absoluten Hochphase für mich des Amigas, in der Zeit, als ich unglaublich viel Amiga gespielt habe, wo der Amiga für mich das System überhaupt gewesen ist. Es war vielleicht das erste Spiel, auf das ich hingefiebert habe, auch wenn es damals nicht so lang war wie heute. Ja, und ich habe es mir sogar gekauft, ne? So, ja klar, alle anderen ja auch, aber das halt wirklich, ne? Den Gag haben wir jetzt schon ein paar Mal gebracht.
Er wird nicht schlechter.
Nein, er wird nicht schlechter. Und auch wenn Indie 4, wenn man jetzt mal ganz nüchtern daran geht, sicherlich kein Spiel ist, welches für seine tollen Rätsel in Erinnerung bleibt, weil die Rätsel sind oft nur Mittelmaß. Tolles Rätseldesign gibt's auch, aber nicht in der Masse. Es gibt ein paar tolle Rätsel, aber die Inszenierung und die Filmhaftigkeit, die Geschichte und die Figuren, am Ende ist es halt Indie. Und das alles, ja, das macht's für mich ganz klar zu einem Liebling. Das ist fantastisch. Die Musik habe ich auch noch nicht in dieser Aufzählung zumindest nicht erwähnt. Das ist einfach nur geil.
Und glaubst du, dass, wenn es eine Verfilmung gegeben hätte, die zu deiner Lieblingsverfilmung geworden wäre?
Hätten sie die Verfilmung damals gemacht mit einem Ford, der noch in einem Alter war, dass er 1939, also wenn man die anderen Filme, die Jahre der anderen Filme sich anguckt, vernünftig hätte gegen die bösen Deutschen kämpfen können, ja. Dann hätte ich mir das vorstellen können, dass es mein Lieblingsfilm geworden wäre mit einem, wie alt war Ford 2008, Mitte 60. Das wäre einfach nicht mehr gegangen. Und digital verjüngt, ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also ich bin kein Hasser des Kristallschädels. Ich habe den neulich tatsächlich ganz unabhängig geguckt. Also das ist immer wieder das, was ich sage. Wayne's World 2 ist schlechter als der erste. Ghostbusters 2 ist schlechter als der erste. Wenn man die direkt hintereinander anguckt, dann fällt einem das auch so extrem auf, wie viel schlechter diese Filme als die Erstlinge sind. Wenn man die unabhängig von den ersten guckt, schmeiß einfach mal Ghostbusters 2 rein, ohne den ersten geguckt zu haben. Das ist ja schon ganz gut. Und genauso ist es mit Wayne's World und tatsächlich auch mit dem Kristallschädel. Guck dir nicht die anderen davor an. Befrei dich ein bisschen davon, der hat immer noch Szenen, die schlecht sind. Aber im Großen und Ganzen ist der Film okay.
Ja, ich habe den ehrlicherweise auch nur ein einziges Mal im Kino gesehen.
Ja, mit mir. Wir waren da zusammen drin.
Ja, und seitdem auch nie wieder.
Und jetzt habe ich abschließend nur noch drei kleine Trivias. Also das eine ist gar kein Trivia. Das eine ist ein Review, ein deutsches Review der ASM. Die ASM hat in der Ausgabe 692, glaube ich, ein dreiseitigen Bericht über dieses Spiel gebracht. Und auf der ersten Seite ist ein Bild. Es ist so ein Stock-Footage-Foto. Heute würde man dazu Stock-Footage sagen. Einer Frau in der Wüste, die trägt eine Fliegerbrille und einen Fallschirm.
Okay.
Und den hat sie so um sich geschlungen, wie so ein Badetuch oder so. Und sie guckt so halb lasziv. Und es hat nichts mit Indiana Jones zu tun. Gar nichts.
Ich wollte gerade fragen, worauf soll das hinaus?
Das ist der Hammer. Also, das müssen wir unbedingt verlinken. Dieses Foto, also ich habe es in mehreren Podcasts gehört, ich habe es gelesen und es wird dem nicht gerecht, wenn man es selber sieht, dann das ist, also bei Cultboy kann man es sich angucken. Ganz schlimm.
War das diese ASM-Ausgabe mit den, war das dieses LucasArts Special?
Nein, okay. Nein.
An die kann ich mich noch erinnern.
Ja, das war eine der besten Anschaffungen der damaligen Zeit von uns.
Ja, die hast du mir empfohlen und ich habe es mir am selben Tag noch am Kiosk gekauft. Müsste sie auch noch haben.
Ja, ich habe meine auf jeden Fall noch. Das weiß ich ganz genau, dass ich die noch habe. Die habe ich gehütet, wie mein Augapfel ein bisschen mitgenommen ist. Das war so eine Zeitschrift. Da waren Komplettlösungen aller LucasArts Adventures drin, die es bis zum damaligen Zeitpunkt gab. Also
93 oder 94 war das, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Also ja.
Als man noch null an sowas rankam.
Genau, da war auch schon Day of the Tentacle drin, aber noch nicht Sam & Max. Sam & Max, da gab es einen Ausblick auf Sam & Max in dem Magazin. Das war schon sehr, sehr geil. Also ich habe selten und ungern mit Komplettlösung gespielt, aber wenn man gar nicht weiterkam, hatte man wenigstens eine zu Hause.
Ja, cool.
Dann wusstet ihr, weiß ich erst seit der Recherche für diese Folge, dass es eine 5,25 Zoll Version dieses Spiel gegeben hat. Also auf diesen flimsigen Floppy-Disks.
Ja, habe ich neulich tatsächlich mal bei eBay gesehen, denn ich suche ja immer mal wieder so nach alten Spielen und schau so, was gerade so da ist. Und da bin ich drüber gestolpert, ja. Also ist gar nicht so lange her, dass ich das gesehen habe. Ja.
Ich hab das gesehen und dachte, was? Das gab so 5,25 Zoll? Wie geil ist das denn?
Die hatten doch gerade mal so 800 Kilobyte oder nicht.
Ich habe keine Ahnung, was die hatten.
Ich habe mir leider auch nicht gemerkt, was sie gekostet hatte. Schade. Naja.
Und eine Sache noch. Hannover verfolgt uns. Wir erinnern uns vielleicht, der Christopher Barry, der den Butler Hillary in Lara Croft Tomb Raider gespielt hat, wurde in Hannover geboren, hier in unserer Heimatstadt Hannover.
Ja.
Der Hal Barwood, der Lead Designer, Director und Writer, also der Schreiberling von Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wurde wohl wo geboren?
Warte mal, Hildesheim?
Ah, fast.
Wunstorf.
Auch falsch.
Peine.
Jetzt verrat's doch schon.
Der wurde auch in Hannover geboren.
Ernsthaft?
Nein.
Aber in Hannover, New Hampshire.
Ah, buh. Mit einem N wahrscheinlich.
Ja, mit einem N. Aber ist das nicht geil? Also das habe ich heute erst gelesen und ich habe gedacht, das gibt's doch nie. Wie geil ist das? Wie unwahrscheinlich ist das auch?
Ja, witzig.
Dass der in Hannover geboren wurde. Ja. Und damit habe ich auch meine Trivia durch. Aber Leute, nein, im Ernst, bevor ich mir die Peitsche rübergebe, Peitsche, Hut, Lederjacke, spielt dieses Spiel. Geile Story, geil filmhaft gemacht. Es ist ein unglaublich tolles Adventure mit coolen Sprüchen. Es ist nicht so lustig wie Monkey Island. Es hat aber trotzdem Humor. Toll, wirklich ganz toll. Spielt dieses Spiel. Jeder, der es nicht gespielt hat und auch nur einen Ansatz, ein Fünkchen Pixel Art und Adventures mag, spielt dieses Spiel.
Verkauft er in dem Spiel auch seine hübschen Lederjacken?
Nee, ich glaube, das macht er im dritten.
Genau, da auf jeden Fall.
Auf Schloss Brunwald macht er das.
Ich dachte, da macht er das vielleicht wieder.
Nee, aber Guybrush macht das in Island 3.
Ja, sehr schön.
Also ohne eine Lederjacke überhaupt dabei zu haben.
Ja. Nee, mich brauchst du da gar nicht überzeugen. Ich bin davon schon überzeugt. Mir hat da bisher einfach nur so ein bisschen die Zeit und die Lust gefehlt, mal wieder ein Adventure anzufassen. Und ja, vielleicht eher sowas für den Herbst oder so. Mal gucken.
Ja, wenn der Herbst kommt. Und der kommt.
Und er kommt.
So wie die Tante aus Marokko. So, wer möchte jetzt?
Wer kommt denn jetzt?
Ah, wenn wir gerade bei sehr filmischen Spielen sind, mit einer tollen Story, wenn wir gerade schon bei Jahreszeiten sind, die einander abwechseln. Ich glaube, da habe ich was Passendes. Irgendwas, was ich nahtlos einfügen könnte. Ja. Es ist auch fast genauso retroartig.
Ich habe mir das schon gedacht, dass du auch was dabei hast. Aber retroartig? Na, da bin ich auch nicht ganz überzeugt.
Ja, ich auch nicht.
Wenn man zurückrechnet vom Erscheinungszeitpunkt dieser Folge am 18., dann sind 8 Jahre vergangen und 4 Tage, seitdem das Spiel veröffentlicht worden ist. Das ist noch nicht ganz retro. Nee, das passt nicht ganz in die Definition. Aber es ist auch nicht ganz taufrisch. Aber es zeichnet sich ab, dass The Last of Us, lange angeteasert und gepriesen, doch irgendwann zu einem Klassiker werden könnte, zu einem Retro-Klassiker und sich ein gewisses Standing erarbeitet, einen gewissen Status.
Es wird auf jeden Fall mal Retro werden. Irgendwann.
Ja, ich glaube, Sony wird verhindern, dass das jemals Retro wird.
Wieso?
Stimmt. Nach dem Remaster, jetzt ist doch ein Remake für die PS5 angekündigt. Die werden das niemals Retro werden lassen.
Aber genau die Version, die es jetzt gibt, ist...
Ja, okay.
Man wird es immer wieder schinden können. Genau, Sony hat das herausgegeben. Entwickelt wurde es von Naughty Dog, die quasi so ein bisschen Haus- und Hof-Entwickler sind. Und zwar direkt nach den Arbeiten an Uncharted 2 hat sich Naughty Dog entzweit in 2 Teams zum ersten Mal und haben Uncharted 3 und The Last of Us parallel entwickelt. Derjenige, der inhaltlich kreativ da das Sagen hatte, das war Neil Druckmann, der auch über viele Jahre hinweg, über viele Medien hinweg weiterhin kreativ sehr tätig ist. Also bei den Dark Horse Comics von The Last of Us hat er auch mit an der Story gearbeitet und jetzt die aktuell gerade stattfindende Verfilmung für HBO, da hat er auch seine Finger mit im Spiel. Und ein anderer Hochkaräter sozusagen, der da kreativ tätig war, ist der Komponist, den wir schon mal in den Themes hatten.
Oh ja.
Den hatte ich ja mal mitgebracht mit dem Abschlusstrack von The Last of Us, Gustavo Santaolalla.
Das war dieses Gitarrenstück, ne?
Das Gitarrenstück. Mhm. Wann erschien das Ganze? 2013 hatten, also wenn wir zurückgerechnet haben, kommen wir auf 2013. Ist schon 8 Jahre her, aber die Themen sind gar nicht so unaktuell. Also wenn man sich ein bisschen anguckt, worum es da geht, weltweite Pandemie, die Menschheit fest im Griff hat, entstanden aus einer Zoonose, also eine Krankheit, die von einem Tier übergegangen ist auf einen Menschen. Das ist schon ein bisschen bedrückend, wie nah es an der Realität dran war, schon 6 Jahre zuvor.
Zum Glück hat sich noch keiner irgendwie in einen Klicker verwandelt oder so.
Was sind Klicker?
Das sind so Sachen, die so klicken. Klick, klick, klick. Das
Mäuse. So Leute, die nur noch mit Emojis kommentieren und deswegen gar nicht mehr tippen, sondern nur noch klicken.
Ah.
Ganz furchtbare Spezies.
So eine Art Zombie.
Okay, verstehe.
So eine Art Zombie.
Das sind keine Zombies in dem Spiel, aber irgendwie auch doch.
Es ist irgendwie ein Zombie-Spiel. Also teilweise entstand die Idee schon 2006, als die BBC-Doku über den Pilz, der die ganzen, in Anführungszeichen, Zombies in dem Spiel befällt, als dieser echte Pilz in der BBC-Doku vorgestellt wurde, die Insekten befällt, sie parasitisch befällt und ihre motorische Kontrolle übernimmt. Also so eine Ameise, der plötzlich irgendwelche Sporen im Hirn sitzen, in ihrem zentralen Nervensystem, die hört auf, sich wie eine Ameise zu benehmen und latscht einfach nur Bäume hoch bis an die Spitze der Zweige und wartet dort einfach nur darauf, von einem Vogel gegessen zu werden, sodass sie im Trakt des Vogels verdaut wird und ein paar Kilometer später einfach wieder auf dem Boden landet. Und so hat der Pilz sich einfach mal ausgebreitet. Ganz gruselig, wie ich finde, dieses gesteuert werden von einem Pilz. Also sonst kennt man die vielleicht auf der Pizza oder irgendwie, keine Ahnung.
Im Glas.
Super Mario?
Im Glas. Super Mario.
Toad ist da schon wieder ein bisschen anders.
Im Glas.
Ah, jetzt, ja, im Glas, das Pilz, ach, die Pilz, Pilzette. Ja,
stimmt. Ah, die steuern einen, das stimmt.
Ja, eben,
das
genau, genau.
Aber das wäre ja die Pilzette, nicht der Pilz.
Pilzette, das ist auch echt. Bisschen assi, aber auch schön.
Aber auch eben viele andere apokalyptische Einflüsse sind da hineingeflossen in das Spiel. Also The Road oder Night of the Living Dead. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das schon irgendwie Zombies sind, auch wenn sie anders heißen. Also Runner, Stalker, Clicker, Bloater, die da alle drin vorkommen. Das sind einfach nur schönere Namen für eben jeweilige Zombies. Aber da können wir ja später noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Bei The Walking Dead gibt's ja auch keine Zombies.
Stimmt. Die sind auch, was sind sie, Beißer, Läufer?
Walker im Englischen, Beißer im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es in den, ich weiß nicht mehr, ob es auch noch andere Bezeichnungen, ich glaube, die hatten auch andere Bezeichnungen in anderen Ortschaften in der Serie, aber bei The Walking Dead gibt es ja keine Zombie-Filme. In der Lore der Welt gibt es keine Zombie-Filme. Da ist das unbekannt. Darum, ja. Egal, das soll jetzt gar nicht Thema sein.
Naja, also jedenfalls in dem Spiel ist das Schlimmste schon passiert. Es gibt also keine strahlenden Helden, die kurz bevor die Epidemie losgeht nochmal alles retten können und dann geht alles zurück auf normal und alle können sich freuen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, der Tag wurde nicht gerettet, es löst sich nicht alles in Wohlgefallen auf. Das Leben geht weiter, nur nicht so wie vorher. Kennen wir auch so ein bisschen.
Mhm. Gespannt.
Dementsprechend geht es auch nicht um den totalen Horror, weil das Leben ja irgendwie normal weitergeht, sondern es ist irgendwie auch so das menschliche Weiterleben. Was macht man mit dem Leben hinterher? Wie gestaltet man es sich? Was ist wichtig? Was ist unwichtig? So ein bisschen The Walking Dead auch, wo dann gefragt wird, also wo dann neue Regeln entstehen, neue Lebensformen oder Zusammenlebensformen. Sowas Ähnliches wird hier auch ausgelotet. Kommen wir zum Spielerischen an sich. Das Ganze ist von der Mechanik her eben ein Third-Person-Action-Adventure.
Action-Adventure?
Natürlich. Alles ist ein
Action-Adventure.
Aber jetzt ist wirklich, Tobi, das ist jetzt wirklich ein Action-Adventure.
Okay, dann passe ich jetzt gut auf.
Und ja, man erlebt ein Abenteuer durch wilde Handlungen und es gibt absolut gar keine Verzweigungen in den Levels oder in der Story. Es ist alles komplett linear, aber es fällt gar nicht negativ auf oder kaum negativ auf. Manchmal findet man in den Levels an der einen oder anderen Stelle so zufällig eingebrochene Türrahmen und dann kann man da nicht durch. Oder ach Mensch, guck mal, da ist ja ein Gitter zugezogen. Mhm. Oh, wie schade. Dann kann ich da wohl nicht durch. Ein bisschen oberflächlich oder offensichtlich an manchen Stellen, aber ansonsten stört es gar nicht wirklich beim Spielverlauf, weil man sich auch nicht verläuft. Also es verläuft sich nicht in irgendwelchen Open-World-Arealen, wo man den 50. Baum umkreist, um zu gucken, ob da diese eine Fetch-Aufgabe erledigt werden muss, sondern es ist einigermaßen straff zusammengehalten.
Ist ja eigentlich auch ganz sympathisch, ne?
Ich finde das auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Also ja. Story-Spiel muss keine Open-World haben für mich.
Genau. Und wenn die Story gut ausgefeilt ist, muss man auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten haben, wenn einem die Story so herangetragen wird.
Ja.
Vom Gameplay her hat man so einen stealth-artigen Survival-Shooter. Man kommt in ein eingegrenztes Areal, einigermaßen eingegrenzt. Mhm. Man kommt an irgendeiner Stelle nicht weiter, man kann auch nicht zurück. Erkundet dieses Areal, trifft auf Gegner, guckt sie sich ein bisschen aus, wenn man die Gelegenheit hat, schleicht umher, findet vielleicht findet Gegenstände, wirkt vielleicht mal einen Gegner, um stealth-mäßig den einen oder anderen auszuschalten oder flieht dann hinterher, wenn man merkt, dass jemand einen erwischt hat, eben nicht besonders weit, aber eben in das nächste Versteck, hinter die nächste Deckung, lenkt ab, indem man Gegenstände wirft oder irgendwelche Bomben irgendwo legt, die von alleine losgehen oder zeitverzögert losgehen. Man schießt, prügelt und lootet. Und für ein Konsolenspiel hat man erstaunlich viele aktive Waffen. Also man muss nicht zwischen zweien hin und her schalten, sondern da hat man strategisch schon so ein bisschen Breite, aus der man wählen kann. Um das Gameplay so ein bisschen zu vervollständigen, hat man ein kleines, aber feines Crafting- und Fähigkeitensystem. Nichts Wildes, nichts, was sich in unfassbar riesigen Bäumen irgendwie auseinanderbreitet und entfaltet, sondern es ist alles noch relativ übersichtlich. Man kann mobil in Echtzeit, also auch während des Gefechts, improvisierte Angriffs- und Verteidigungswaffen für Fern- und Nahkampf herstellen oder Medikits. Für die Zeit vielleicht auch schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man kein Auto-Heal hat. Also da muss man sehr haushalten mit, also sowieso mit der Munition, aber auch mit seiner Gesundheit und den Medikits. Die Rohstoffe, die man dafür nutzt, die man überall verteilt findet, die kann man auch variabel kombinieren, sodass man sich manchmal schon entscheiden muss, möchte ich jetzt demnächst angreifen können oder möchte ich mich heilen können. Die Rohstoffe sind oder überschneiden sich, sind nicht immer dieselben, aber sie überschneiden sich. Und so kann man ein bisschen auch den Spielstil mit beeinflussen oder ausgestalten. Es gibt Fähigkeiten-Upgrades, die man zwischendurch machen kann, und Waffen-Upgrades, die sind aber nicht mobil an jeder Stelle, sondern dafür braucht man Werkbänke, und da steigt man quasi so ein Spiel aus dem Spiel aus. Das ist also nicht in Echtzeit, sondern da kann man ein bisschen die Stats seiner Waffen verbessern. Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen so vom Spiel her. Würdest du das so bestätigen, Markus?
Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach dem, was ich gespielt habe. Also ich kann mich nicht mehr an alles so genau erinnern, aber ich kann mich noch an die Werkbänke gut erinnern und das vor allen Dingen Munition. Also ich habe immer versucht, im ersten Step so einzelne Leute per halt Nackenschlag oder wie du gesagt hast, Würgen oder so auszuschalten. Weil in dem Fall hat es ja tatsächlich durchaus Ähnlichkeiten zu Resident Evil.
Ja.
Da war ja auch immer Munition haushalten und dann kann ich mich halt auch noch gut dran erinnern. Aber ja, doch, würde ich auf jeden Fall so bestätigen. Aber erzähl doch mal, worum es geht. Also neben den Sporen gibt's ja noch eine richtige Story.
Genau.
Und die ist auch gut.
Story und Charaktere wäre auch das, was ich als nächstes ausgebreitet hätte. Also auf die Story gehe ich gar nicht so ganz genau ein, einfach um möglichst wenig zu spoilern, so vom ersten Moment an, sondern stelle die Charaktere in den Vordergrund, die dann so ein bisschen ihre eigene Dynamik entwickeln können. Da haben wir Joel, der ist Ende 40. Wir befinden uns gerade im Jahr 2033. Mhm. Also
knapp 10 Jahre, gut 10 Jahre.
Mhm. Hoffen wir, dass es anders verläuft als im Spiel.
Ja, finde ich auch okay.
Wir sehen ganz am Anfang des Spiels, wie es im Jahr 2013 ist. Da ist Joel noch der alleinerziehende Vater einer 12-Jährigen. Und da ist gerade erst die Pandemie am Ausbrechen, die Epidemie. Und wir sehen die Nacht, in der das Ganze so richtig an die Öffentlichkeit dringt, in der die ersten Paniken und die ersten Ausbrüche stattfinden. In der Nacht erleidet Joel auch einen traumatischen Verlust, denn seine Tochter wird mehr oder weniger in seinen Armen getötet von einem Soldaten, der eine Quarantänezone abriegeln soll.
Ah, das war ganz schön bitter.
Das war extrem bitter. Im Making-of des Spiels war diese Szene sehr zentral. Da haben die Leute, die per Motion Capturing die Szenen eingespielt haben, das Ganze immer und immer und immer wieder versucht darzustellen, sodass es auch authentisch rüberkommt und dass es einen wirklich packt und greift und alle überlegen, wie kann man das machen, ohne dass es überzogen ist, ohne dass es überdramatisch ist, so dass es einem wirklich so ein bisschen die Kehle zuschnürt. Und aus der Stimmung heraus, dass sie es so oft versucht haben und dass sie eigentlich schon völlig fertig waren und gehofft haben, dass es einfach nur noch vorbei ist, war dann so der letzte Take so richtig krass sitzend und dann waren sie alle nur noch erleichtert, weil einfach alle völlig fertig waren, allein von der Vorstellung, das immer und immer durchgelebt zu haben. Aber dann wussten sie so in etwa, wie es Joel 20 Jahre später gehen würde. So, nachdem sein Leben völlig auseinandergenommen worden ist und jeglicher Sinn hinterfragt worden ist und er sich durchschlagen musste, auch auf nicht unbedingt besonders moralisch saubere Art und Weise, sondern eher ganz im Gegenteil. Er sagt irgendwann im Verlauf des Spiels, er kennt beide Seiten, die Rechtschaffende und die andere. Joel, der sich als Schmuggler verdingt, der soll irgendwann auch mal eine ganz heiße Ware liefern. Und zwar ist das Ellie. Ellie ist 14. Nicht von der Hand zu weisen, dass da gewisse Parallelen zu seiner Tochter bestehen. Joel, der versucht als ausgekochtes Schlitzohr, als ausgebuffter Typ, eigentlich ist er schon also weit drüber über abgebrüht, der ist eigentlich fertig mit der Welt und hat innerlich nur noch so ein Minimum an Seele. Der versucht das eben ganz professionell zu behandeln und bezeichnet Ellie quasi als Paket oder als Ware.
Erinnert mich ein bisschen an den Mandalorian gerade, der auch den Grogu eigentlich da als
ja, ja, stimmt, hast du recht, als Paket sieht.
Genau, als Paket sieht und abliefern soll, um sein Kopfgeld zu kassieren. Und ja, dann, ja.
Anfangs emotional auch ganz unbeeindruckt.
Ganz genau, aber dann so im weiteren Verlauf. Naja, wir wollen auch nicht zu viel verraten. Ja.
Es gibt dann auch noch Tess. Tess ist sowas wie eine Freundin von Joel, die ebenso Schmugglerin ist und dabei hilft, dass diese Reise von Erfolg ist, von Erfolg gekrönt wird. Es gibt das Militär, was eben, wie vorhin schon erwähnt, die Oberhand hat. Das ist so eine Art Militärregierung. Die greifen eisern durch und jeder, der außerhalb der Quarantänezonen ist, der ist quasi illegal. Jeder, der da drin ist, muss sich an ganz klare Regeln und Rationen und derartige Einschränkungen halten. Auch da so ein Hauch von Parallelen können wir entdecken, dass mit jeder Krise einfach die Gelegenheit da ist, dass die zentrale Gewalt quasi mehr durchgreifen kann. Und die einen nutzen das gut, die anderen nutzen es aus. In dem Fall ist es definitiv eine Übergriffigkeit. Innerhalb dieser Quarantänezonen haben wir eben solche Einwohner, die mal regelgetreuer, mal weniger gesetzeskonform versuchen, sich durchzuschlagen und eben so ihre Verkäufe tätigen oder ihre Dienste verrichten. Außerhalb des Militärs gibt es die Fireflies. Das ist eine organisierte Revolte mit recht vielen Ressourcen. Also da sind viele Menschen mit guter Ausbildung, da sind viele Waffen, sehr viel wissenschaftliche Ausrüstung, sehr viele Gebäude, eigene Machtstrukturen. Und zu denen gehört Marlene. Marlene ist diejenige, die die Fireflies anführt und Joel diesen Auftrag gibt, dass er das Mädchen quer durchs Land schicken soll oder quer durchs Land geleiten soll. Die Fireflies versuchen irgendwie das Land wieder auf eine normale Spur zu bekommen und eben raus aus diesem Würgegriff des Militärs oder raus aus dem Würgegriff der Pandemie wieder zu etwas Zivilisierterem. Und außerhalb der Quarantänezonen hat man zum einen Hunter. Das sind gesetzlose Überlebende, die haben echt wenige moralische Grenzen. Also da werden Leute für ihr Hab und Gut totgeschlagen und hinterher werden die auch mal aufgegessen, weil erst das Fressen, dann die Moral. Da lernen wir den auf sehr unheimliche Art und Weise charismatischen David irgendwann kennen, der so seine kleine Bande hat und die alle ganz gut beisammen hat und die sind irgendwie mehr oder weniger familiär miteinander verschworen, die Leute um David herum, aber wenn man dann so ein bisschen die Abläufe sich anschaut, dann wirkt das sehr, sehr unmenschlich, sehr tribe-artig, sehr stammesartig, also man betrachtet sich gar nicht mit der Menschenwürde, sondern eben nur, man hat so die Notwendigsten um sich herum, mit denen man zusammen überlebt und alle anderen, die sind vollkommen egal, die sind einfach nur Mittel zum Zweck. Abgesehen von den Huntern hat man noch so ein paar autarke Figuren, die irgendwo verstreut leben, einfach nur ihre Ruhe haben wollen, mit niemandem Ärger oder Stress haben wollen, irgendwie für sich sorgen. wie zum Beispiel Bill, der ganz, ganz verschroben sein eigenes Dorf hat, das über und über gespickt ist mit irgendwelchen Fallen, damit er ja seine Ruhe hat. Er hat so ein bisschen schrebbelige alte mobile Ressourcen, hier ein Auto, da ein Motor, da ein paar Räder. Und irgendwie schlägt er sich durch und seitdem sein Partner gestorben ist, ist er noch verschrobener, da noch einsamer. Bei dem möchte Joel sich ein bisschen Hilfe zukommen lassen und einen fahrbaren Untersatz besorgen, organisieren, um schneller quer durchs Land zu kommen. Irgendwann treffen Joel und Ellie auf Sam und Henry. Das ist ein Geschwisterpaar. Das sind so zwei Jungs. Einer ist am Frühpubertieren und der andere ist eher so adoleszent. Und die haben auch so ihre ganz eigenen Regeln so für sich, die sehr diszipliniert sind. Und der große Bruder passt sehr auf den Kleinen auf. Dadurch ist es aber so, dass keiner von beiden irgendwie sowas wie eine Kindheit oder eine Jugend hat. Man merkt es daran, dass der kleine Henry eben mega Ärger dafür bekommt, dass er es wagt, ein Spielzeug einzupacken. Also das transportiert auch so ein bisschen die bedrückende Stimmung, die übers ganze Spiel hinweg herrscht, dass da einfach sehr viel Lebensfreude und sehr viel Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.
Hast du eigentlich erwähnt, wo das Spiel spielt?
Ah nee, gar nicht.
Ja, hab ich noch gar nicht erwähnt. Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, wo die da so sich lang bewegen und wo er die Kleine hinführen soll.
Die Reise startet in Boston, also so Ostküste. Mhm. Und dann sind sie erstmal dort ein bisschen im Kreis unterwegs, weil zwischendurch eben ein paar Hindernisse sind. Der eine oder andere wird verschleppt oder jemand muss befreit werden oder man muss sich erstmal ausrüsten und dergleichen. Und dann geht es über den Mittleren Westen, über, ach, was war denn das? Lincoln und Jackson. Geht es dann nach und nach so in die Wüstenstaaten. Mhm. Also irgendwann landet man auch in Utah, meine ich. Ja, Sam und Henry, wo ist das denn? Es ist, glaube ich, Colorado, wo die auf die treffen. Im Grunde bekommt man ein ziemliches Roadmovie dargeboten, so dass man viel von der amerikanischen Landschaft und von ein paar amerikanischen Städtchen zu sehen bekommt. Zwischendurch eine sehr krasse Szene, die in so riesigen Abwasserrohren stattfindet, wo man gar keinen Überlebenden findet, sondern nur die Überreste einer kleinen autarken Siedlung, wo ganz viele Kinder gelebt haben. Und da gab es eben auch so Spielecken und Krippen und all so ein Kram. Und man sieht nur, wie einer einmal gepennt hat und dann eben Angriff kam. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob von Infizierten oder von Gesetzeslosen. Und von den Leuten ist einfach nichts übrig geblieben. Es ist sehr, sehr bitter.
Also so gute Laune-Spiel, würdest du sagen?
So ein richtiges gute Laune-Spiel. Es hat aber erstaunlicherweise neben all dem Bedrückenden und dem Packenden hat es auch eine hübsch melancholische Seite, die das Ganze wieder auffängt. Also es ist sehr schön passig. Das ist nicht wie, ich widerspreche mir mal selber, aber es ist nicht wie die Marvel-Filme, bei denen gerade noch eine ganze Stadt irgendwie in die Luft gehoben wurde und runterfällt und man weiß nicht, wie viele draufgegangen sind und dann kommt Hawkeye oder Tony Stark und reißt einen Witz und alle lachen. Mhm. Sondern es ist viel durchgängiger. Es
konsistenter?
Geht mir in einem durch. Bitte?
Konsistenter.
Konsistenter in der Stimmung, genau. Also wenn etwas schön ist, dann ist etwas melancholisch schön und aus der Nostalgie heraus ist es schön und die Hoffnung, die noch irgendwie so durchschimmert, die ist auch etwas, was einen auffängt. Und das leistet auch mitunter die Musik, die nicht wie in anderen horrorartigen oder horrorlastigen Spielen auf eben jenen Gruselfaktor abzielt, sondern eher auf die Zwischenmenschlichkeit, die sich durch das ganze Spiel zwischen Joel und Ellie durchzieht. Ja. Da habe ich jetzt so ein bisschen vorgestellt, worum es in dem Spiel geht. also von A nach B kommen und wer da alles so, also, oder welche Kräfte da tätig werden, worum es überhaupt in der Welt geht, also welche Werte da das miteinander bestimmen. Und um so ein bisschen aus dem Vortragsmodus rauszukommen, kann ich ja ein paar Fragen anbieten. Wie zum Beispiel
Sebo? Nein.
Grüße gehen raus. Das herauszuarbeiten, was den Reiz des Spiels darstellt, frage ich euch mal, bei welcher Fraktion würdet ihr euch wahrscheinlich wiederfinden? Was würdest du sagen, Tobi?
Tobi wäre einer von diesen Wilden, der würde Leute essen.
Ja.
Tobi ist so ein Typ. Guck dir den Verrückten noch an, dieser glasige Blick, diese blutunterlaufenden Augen.
Boah, keine Ahnung. Jetzt hätte ich mir auch vor allem die ganzen Namen merken müssen.
Also es gibt so die Leute innerhalb der Quarantänezone, da haben wir das Militär und die Leute, die sich dort irgendwie durchschlagen. Und außerhalb haben wir so die autarken Leute und die Gesetzeslosen.
Also gesetzeslos wäre ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich würde mich da entweder durchschlagen, oder vielleicht wäre ich auch einer von diesen Autarken, die so einzeln im irgendwo leben und ihre Ruhe haben wollen.
Ah, da gibt's auch zum Beispiel Tommy, den Bruder von Joel, der hat so ein paar Leute zusammengetrommelt und die versuchen, wieder ein Wasserkraftwerk wieder flott zu machen.
Ja, da wäre ich dabei.
Da wärst du voll dabei, ne?
Ich versuche mir das ja so die ganze Zeit ein bisschen vorzustellen. Ich bin irgendwo so zwischen Mandalorian, Lost und Waterworld unterwegs.
Oh ja, Lost ist auch gut.
Ja. Ja, also als du vorhin so dieses familienartige Clan-Gefüge erwähnt hattest, da musste ich so an, ich weiß nicht, ob ihr Lost gesehen habt oder, naja, ist auch schon lange her. Aber da gibt's ja diese anderen, die sie auch so nennen, glaube ich, die anderen, die da auch auf der Insel irgendwie wohnen. Und die haben ja auch so eine komische, fast schon sektenartige Familienbande da irgendwie am Laufen. Und daran musste ich so ein bisschen denken. Und ja, genau, auch mit so ungewöhnlichen Hierarchien. Und das ist ja alles so ein bisschen undurchsichtig, daran muss ich denken. Und Waterworld, ja gut, einmal so dieses Dystopische natürlich, aber auch so dieses, ja, jeder ist sich selbst irgendwie der Nächste und Hauptsache Wasser und Leute über den Tisch ziehen und manche werden wahnsinnig dabei und leben irgendwie seit 100 Jahren auf ihrem Katamaran und reisen darum. Ich erinnere mich da an diesen einen Irren, der da irgendwie mit ihm tauschen will. Mhm. Ja, irgendwie so da in diesem Gefüge bin ich.
Ja, so ein bisschen aus wie Robin Williams.
Ja, genau. Stimmt. Verblüffend ähnlich sogar. Ja, da irgendwo bin ich gerade unterwegs.
So autark und sich durchschlagen und lasst mich doch alle in Ruhe.
Ja.
Was würdest du sagen? Wo würdest du dich wiederfinden? In welcher Fraktion?
Ich habe es ja gespielt, aber es ist halt echt lange her. Und
so lange kann es ja noch nicht her sein.
Ja, doch, es ist schon lange her. Ich weiß nicht, wann das Remaster rauskam.
14.
Ja, 14. Ich habe mir die PS4 damals für dieses Spiel gekauft. Und da habe ich es auch gespielt. Ist also schon ein bisschen her.
Ist schon ein Weilchen.
Ich kann mich... Also ja, die Fireflies haben gute Absichten, aber auch nicht die saubersten Methoden, um es mal vorsichtig zu sagen, so wie ich mich erinnere.
Sind nicht die freiheitlichsten.
Genau, aber tendenziell sind deren Absichten halt schon besser als die des Militärs. Und weiß nicht, also so im ersten Step würde ich mich bei den Fireflies, glaube ich, sehen.
Ach, wo du das gerade sagst, muss ich noch einen Film hinzufügen. Ich musste gerade noch an The Beach denken. Da gibt's ja auch so diese verschworene Gemeinschaft da in diesem geheimen Strand, die auch von einer Frau, glaube ich, geleitet wird und die ja eigentlich auch nur Gutes wollen, nämlich da irgendwie in Frieden leben und ihrem Hippietum irgendwie frönen und alles frei und easy und so weiter, aber so tief im Innern dann doch so relativ drastische Strukturen ja schon auch haben und mit drastischen Mitteln dafür sorgen, dass sie da eben nicht gefunden werden. Und das irgendwie sieht man ja an dem Punkt, wo sie diesen einen Typen, der vom Hai angegriffen wurde, da einfach am Strand liegen lassen, der dann ja auch stirbt. Und ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen?
Nein.
Ach so, okay. Nee. Nicht gesehen?
Ja. Also auch nicht ganz kohärent. So
Nee, gar nicht. Also da gibt's halt diese eingeschworene Hippie-Gemeinschaft, die da in Frieden leben wollen und nur irgendwie Spaß und ja hedonistisch leben möchten. Und da wird dann eines Tages jemand vom Hai angegriffen und schwer verletzt und ja blutet wie Sau und die Wunde infiziert sich, aber sie können ja nicht raus aus ihrer Gemeinschaft dort und können ihn somit auch nicht ins Krankenhaus bringen oder sowas, weil sie das nicht riskieren möchten. Und der liegt dann da eben ja zwischen denen und ja schreit und droht irgendwie zu sterben und zieht natürlich die Stimmung aller anderen runter. Und
was für ein Penner.
Ja, so ist es tatsächlich, ja. Ein bisschen.
Heulleise.
Und eines Nachts schnappen sich dann 3-4 Männer dann diesen Typen und bringen ihn nach einfach raus aus deren Siedlung, deren Dorf, wenn man das so nennen mag, außer Sicht und Hörweite und lassen ihn dann dort krepieren und fortan, ab da geht es allen besser. Alle sind wieder easy drauf, alles ist cool, es wird wieder gelacht, gefeiert und getanzt und ja, das ist dann für den Einzelnen natürlich blöd, aber zeigt so ein bisschen, wie oder dass die Gemeinschaft dort über allem steht.
Also drastische Durchsetzung der Interessen vieler und der Minderheitenschutz ist
genau, ja, richtig.
Kostet viele Ressourcen.
Exakt. Das Wohl von vielen, es wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen.
Auch so ein Thema, was ja in letzter Zeit häufig diskutiert wurde im Zusammenhang mit
ganz schön kniffliges Abwägen.
Ja, aber ich habe gerade, hallo, das war ein total nerdiges Zitat aus Star Trek 3.
Ach so.
Nee, 2.
Okay, dann
ja. Kann ich doch nicht wissen.
Ja.
Ich wollte eher auf diese Pandemie anspielen. Naja.
Nächste Frage, wenn wir noch Lust haben, wäre euch eine Art Zivilisation wichtig? Also könntet ihr gut damit leben, einfach eure Ruhe zu haben? Oder würdet ihr sagen, nee, irgendwie so der Zusammenhalt vieler, der wäre dann schon erstrebenswert.
Habe ich noch Strom?
Durch Zivilisation könntest du Strom haben. Also Tommy, der hat eben so seine Kohorte, mit denen er zusammen dieses Wasserkraftwerk zum Laufen bekommt.
Solange ich Strom habe, kann ich meinen Pile of Shame abarbeiten. Das ist schon okay. Dann könnte ich das auch alleine machen. Also ich brauche nur Strom.
Okay. Also wenn du irgendwo den Kanister findest, in dem der eine aus Waterworld lebt, und ein Dieselgenerator, dann wäre dir alles andere egal, dann kannst du einfach deinen Pile of Shame abarbeiten.
Dann kann ich auch den Tobi machen und kann irgendwo mich zurückziehen und so ein Eremit werden und irgendwie mein Gelände verminen und dann arbeite ich einfach meinen Pile of Shame ab.
Okay.
Könnten wir auch, okay.
Was sagst denn du, Tobi?
Also ich habe auch ganz gerne meine Ruhe, wie gesagt, aber ich glaube, so auf lange Sicht braucht man das schon irgendwie eine Aufgabe und Menschen um einen herum und man ist ja ein soziales Wesen und ich glaube, so ganz ohne wird man bescheuert und
du bist doch ein asoziales Wesen.
Ich glaube, dass man da doch mehr Spaß hat, wenn man ja unter seinesgleichen ist.
Letzte locker flockige Runde zu diesem Thema.
Wie schlagen wir uns denn bisher?
Wir hatten mehr Punkte.
Ihr habt beide jetzt schon 3 Kanister Diesel gewonnen.
Boah, geil.
Also du sagst, der Mensch als soziales Wesen, der braucht dann schon irgendwie so jemanden um sich herum. Diese Leute um einen herum, für die ist man dann ja auch manchmal sowas wie ein Beispiel, ne? So wie ich mich verhalte, das setzt auch Maßstäbe, wie andere sich verhalten sollen. Unter Umständen sind es auch Jüngere, je nachdem, wie sehr man sagt, die Zivilisation soll auch weiterleben. Also, dass man irgendwie Kinder großzieht oder Jüngere irgendwie unter seine Fittiche nimmt. Angesichts dieser Dynamik oder dieser Zusammenstellung, wie viel Durchsetzungsstärke ist angebracht und wie vertritt man diese vor so einer schutzbefohlenen Person? Also, wenn man für die eigene Sicherheit sorgen soll oder wenn man für die eigene Versorgung sorgen soll, wie viel Durchsetzungsstärke kann man vor Jüngeren zum Beispiel an den Tag legen?
Ja, das weiß Tobi doch genau.
Was können die so sehen, wie der große Alte mit anderen Tieren, Menschen, Gegenständen umgeht? Was ist so deine Einschätzung?
Stell mir die Frage nochmal in leichter Sprache, bitte.
Also wäre sowas wie Menschen töten, um in Sicherheit zu sein, einfach mal so ganz prinzipiell, wäre das etwas, was im Bereich des diskutablen wäre oder wäre das einfach mal direkt ausgeschlossen oder wie ist es mit dem Teilen von Nahrung, Versorgung mit anderen Gruppen oder für sich selber behalten? Was ist so das Beispiel, was du setzen würdest?
Naja.
Jetzt muss ich mir genau aufpassen, sollte mal die Zombie-Apokalypse kommen, gehe ich zu Tobi oder gehe ich nicht zu Tobi?
Einerseits, andererseits.
genau.
Tja, weiß nicht, das ist natürlich so hochphilosophische und fiktive Fragen. Also ja, ich glaube, dass man dem oder der Schutzbefohlenen auf jeden Fall stets ein gutes Beispiel sein sollte und auch möglicherweise um Gefahren abzuwehren oder um in Sicherheit zu sein, zu töten, genau. Sowas.
Ja.
Naja, ist ja so dieser Gedanke der Notwehr und wenn ich dadurch mich und mein Schutzbefohlenes irgendwie beschützen kann, dann ja wahrscheinlich wäre das dann schon irgendwie eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Und so bei diesem Gedanken des Teilens und so weiter, also es ging ja um Nahrung wahrscheinlich.
Zum Beispiel Batterien,
lebenserhaltende Nahrung, Dinge.
Medikamente, Kleidung.
Ja. Nee, da ist glaube ich schon... Das glaube ich auch schon, wie, also es ist halt immer dieses Abwägen. Ich glaube, auch da ist es natürlich wichtig, dass man seine eigene Sicherheit irgendwie sicherstellt und dafür sorgt, dass man ausreichend Sachen zur Verfügung hat, aber dass man halt auch irgendwie zeigt, dass es auch umgekehrt gehen kann, denn wenn man mal selber nichts hat, freut man sich auch, wenn man was von anderen bekommt. Also ich glaube, dieser Gedanke des Teilens und Abgebens und so weiter ist auch schon ein wichtiger. Ja.
Das war doch salomonisch.
Ja, ich glaube, anders kann man diese Fragen auch nicht beantworten.
Was sagst du, Markus?
Ich sage Kekse.
Kekse? Ich glaube, mit Keksen sind alle zufrieden.
Ja, super. Dann habe ich die Frage ja gut beantwortet. Ey, ganz ehrlich, boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jemanden, also ich weiß nicht, also irgendetwas das Leben zu nehmen. Also ich möchte nicht mal fischen gehen. Oder so.
Und dann einmal richtig draufhauen mit einem Stein und dann irgendwie ausnehmen und so. Komische Vorstellung, ja.
Beim Fisch würde es vielleicht noch gehen, bei einem Wildtier, wenn man essen muss, ja, weiß ich nicht, vielleicht noch, aber nee, echt nicht. Nee, ich glaube, könnte ich nicht.
Dann würdest du lieber nach einem Truck voller Twinkies suchen.
Ja, zum Beispiel. Also ganz ehrlich, da kann ich noch so viele Leute bei Call of Duty abballern, aber zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden, ist halt schon wichtig und sehr philosophische Fragen, ja, Tobi schon recht. Und was das Teilen anbelangt, wenn wir bei diesen beiden Sachen bleiben, ja, Teilen ist halt wichtig, ne? Also, dass man denen, wenn man selber viel hat, dass man denen, die gar nichts, wie die wenig oder gar nichts haben, was von dem abgibt, was man hat. Also nur so kann eine Gesellschaft funktionieren.
Das ist halt so das Krasse, wenn man sich diese Fragen einfach so nackt und nüchtern in schwarz auf weiß stellt, dann merkt man, wie man ins Straucheln kommt. Und dieses Spiel schafft es manchmal so im Vorbeigehen, diese Themen aufzuwerfen, aber auch einem ganz viele verschiedene Verhaltensweisen vorzuführen, so dass man sich damit auseinandersetzt und das Ganze so in der Sache und in der Tiefe und in der Intensität einfach mal abwägen kann für sich so aus dem Bauchgefühl heraus. Und deswegen würde ich sagen, gehört das mit ganz nach oben, dieses Spiel, auf eine Lieblingsspielliste bei mir, weil es im Spielerischen auf gewisse Art und Weise, also auch im Bedrückenden, einfach mal dabei hilft, die Frage zu stellen, was macht den Menschen aus und wie möchte man sein?
Wie bei Indie. Der Rätselknacker.
Ja.
Der Prügler.
Ja.
Der Teamplayer.
Also im Prinzip genauso.
1:1.
1:1. Also die haben doch alles geklaut. Nein, das ist, ja, also ist schon nochmal, ist ein krasses Spiel, ja, ist es definitiv. Ja.
Die haben das extra auch so gestaltet, dass da einfach nichts so richtig schön ist. Es ist alles irgendwie so ein bisschen kaputt. Also die Kampfmechanik, die ist manchmal so träge und ungenau, wie es einfach im echten Leben auch wäre. Also es ist nicht super stylo und super nett, sondern sehr intensiv, sehr nah dran, sehr wuchtig und manchmal auch einfach nur hässlich verhakelt.
Und vielleicht ist auch genau das der Grund, warum ich das noch nicht gespielt habe. Ich habe da ja schon viel von gehört, du hast ja schon öfter mal erzählt und ich glaube, dass es auch ein wunderbares Spiel ist.
Wunderbar, also ist ein gutes Spiel.
Ich glaube, du würdest sagen wunderbar. Ein tolles Spiel.
Es ist nicht wunderbar in seiner Ausstrahlung, aber es ist wunderbar als Werk.
Wunderbar wollte ich hier jetzt eher als Superlativ nutzen, weil du hast es hier immerhin als Liebling ausgewählt. Aber ich, was du jetzt gerade so sagst, ne, diese Ernsthaftigkeit, dieses Morbide, dieses Marode, dieses sehr nah dran und diese Fragen, die man sich dort stellt und diese Entscheidungen, die man trifft, sind ja nicht nur unterhaltsam.
Nee.
Also können auch, es gibt sicherlich auch unterhaltsame Passagen in dem, auch in dem Spiel. Mhm. Aber vielleicht, also man muss, glaube ich, in der richtigen Stimmung sein, das Spiel zu spielen. Und ich weiß gar nicht, ob ich der Typ Spieler wäre, der so viel Freude an dem Spiel hätte, weil ich mich gerne von Spielen unterhalten lasse und mich da, ja, also ich nehme an, dass man da irgendwie die Konsole ausmacht und mit so einer mit einem so ein bisschen niedergeschlagenen Gefühl oder mindestens melancholischen Gefühl irgendwie ins Bett geht oder zumindest wo auch immer man dorthin geht.
In den meisten Fällen.
Genau, und weiß ich gar nicht, ob das so mein Spiel wäre. Ich würde mir es schon mal angucken, aber würde jetzt nicht sofort schreien, hurra, ich spiele es morgen oder so.
Vielleicht.
Aber du hast vorhin erwähnt, dass da gerade irgendwie rumgedreht wird von HBO. Das heißt, es wird verfilmt.
Genau, da wird eine Serie gefilmt.
Die wird ja wahrscheinlich lose die Handlung des Spiels auch aufgreifen, irgendwie dramaturgisch.
Ich glaube nicht nur lose, oder?
Wird sich relativ nah am ersten Spiel halten.
Das heißt, würdest du sagen, kann man, um jetzt nur mal so einen Blick da, einen Einblick zu bekommen, kann man sich auch durchaus die Serie anschauen? Und das Spiel vielleicht einfach beiseite lassen.
Da gehe ich von aus, dass man darüber auch eben die Charaktere, die Beziehungen und die Themen miterleben kann, ja.
Ja.
Haben wir da nicht auch jetzt die Brücke zum Mandalorian? Der Schauspieler?
Das stimmt.
Pedro Pascal spielt den Mandalorian und der wird auch Joel spielen, ne?
Ja,
ist doch so.
Gut, dass ich nicht weiß, wie Joel aussieht, denn ich habe den Mandalorian auch noch nicht ohne Maske gesehen.
Ja, dann musst du weiter gucken.
Viele finden es sehr treffend, ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, ich werde es trotzdem mögen.
Ja, der würde schon gut machen. Ja. Wird schon guter. Ja,
ich glaube, dann spare ich mir das Spiel und gucke mir die Serie vielleicht mal an.
Auch ein Erfolg. Abgehakt. Dann bin ich mit meinem Teil durch, wenn ich Tobi davon überzeugt habe.
Ja, ich mag das immer nicht, so Filme gucken oder Serien oder irgendwas, wo man so hinterher so deprimiert niedergeschlagene Stimmung irgendwie hat. Ich lasse mich, wie gesagt, lieber unterhalten oder gehe mit einer gelösten Stimmung irgendwie aus dem Kino oder weg von der Glotze. Und ich finde, dieses Gefühl ist ja viel immersiver bei einem Spiel, wenn du es spielst, wirklich über ein paar Stunden hinweg. Und vielleicht kann das so eine Serien-Guck-Erfahrung, wie lange wird so eine Folge dauern, 45 Minuten oder so, das ein bisschen dämpfen und dann ja hat man wenigstens noch ein bisschen gute Laune hinterher.
War Philippe, ja, du hast jetzt viel über das Spiel gesprochen, aber hast du noch irgendwas dazu zu sagen, warum du das als Liebling ausgesucht hast? Ich meine, das ist ja nun nicht nur eins deiner Lieblingsspiele, ich würde schon sagen, das ist dein Lieblingsspiel, oder?
Ist es, ja. Also sowas wie Gran Turismo oder so, das bringt auch viel mit, oder Final Fantasy VII. Aber nichts hat mich so gepackt, dass ich quasi in den 5 Minuten, nachdem ich es durchgespielt habe, gedacht habe, das muss ich sofort nochmal spielen.
Mhm. Okay, krass.
Ja. Es ist einfach diese Leere, die man nach einer Serie, einem Roman hat, so, jetzt ist es vorbei und all das, wo ich ganz tief eingewoben war vom Erlebnis her, das ist jetzt nicht mehr da und jetzt bin ich in einem Loch. Das war so intensiv, dass ich dachte, ich fange sofort von vorne.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich meine, überleg mal, wie lange ich nach Cyberpunk in so einem Loch war. Ja. Gut, da war es die schiere Menge an Stunden, die ich in dieser Welt verbracht habe. Last of Us ist ja nicht so ewig lang. Ich denke mal, 30 Stunden, 20, 30 Stunden bist du durch, oder?
20, also wird angegeben mit so 16 Stunden.
Okay, also noch, okay.
Aber 20 Stunden ist nicht unrealistisch und wenn man sehr vorsichtig unterwegs ist und sehr viele Geheimnisse versucht zu finden, dann ist auch 30 Stunden, 35 Stunden nicht abwegig.
Ja, und 166, ne?
Ja.
Das ist nochmal eine andere, eine ganz andere Hausnummer. Ja, dann bevor die Sporen uns hier erwischen, würde ich sagen, Tobi, der Letzte in der Runde.
Ja, durchaus.
Du hast doch bestimmt auch ein Spiel dabei. Und so wie ich dich kenne, sind wir jetzt wieder im Retro-Bereich unterwegs.
Ja, überraschenderweise habe ich auch noch ein Spiel dabei. Und
huch!
Unangenehmerweise habe ich mir auch so einen Klopper ausgesucht. Ich versuche mich trotzdem ein bisschen kurz zu halten. Aber du hast natürlich recht, es ist ein Retro-Spiel, allerdings nicht mehr Retro als das Spiel, das du dir ausgesucht hast. Denn Nein. wir befinden uns auch bei mir im Jahr 1992.
Nee. Ja.
Und das Gute ist, dass wir uns dadurch die zeitliche Einordnung im popkulturellen Universum schon mal so ein bisschen sparen können.
Vielleicht hast du ja noch andere Sachen herausgefunden, die in der Zeit liefen.
Ich schaue mal auf die Agenda der Videospiele. Da gibt es zum Beispiel Indiana Jones 4, also Fate of Atlantis.
Das ist das... Also,
ist auch 1992 rausgekommen.
Nee.
Sonic 2 und Super Mario Kart hast du bereits erwähnt, hatte ich mir auch notiert. Und im gleichen Jahr ist noch Legend of Kyrania erschienen, um mal so ein bisschen mehr Special Interest vielleicht zu bleiben. Und Mortal Kombat ist erschienen.
Oh.
Und Kirby's Dream Land ist auch 1992 veröffentlicht worden. Und wenn wir noch mal ganz kurz rüberschwenken in die Filmlandschaft, du hast da auch schon zwei genannt, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Batmans Rückkehr, Wayne's World, Basic Instinct ist auch noch erschienen, Hook und Bodyguard. Ich muss schon sagen, 92 war echt ein gutes Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Voll. Also ich würde eh sagen, so dass die frühen 90er, 90, 91, 92 hervorragende Jahre waren für die popkulturelle Landschaft. Also ich musste vorhin noch mal schauen. Ich dachte, Terminator 2 wäre auch 92.
91.
Also wirklich eine hervorragende Zeit für Videospiele und Filme. Und so auch das Spiel, was ich mir für heute ausgesucht habe. Es handelt sich um Dune. Dune 2.
Der Kampf um Arrakis.
Du sagst es. Du spielst schon auf die Version an, über die ich spreche. Denn es ist tatsächlich die Amiga-Version. Und wer die kennt, der hat vielleicht auch Markus perfekte 1:1 Kopie der Sprachausgabe im Intro rausgehört.
Das kann man mal einspielen, ne?
Ja.
Dune, der Kampf um Arrakis.
Ja, ich muss sagen, war schon nah dran.
Ja, geht. Ich habe mir Mühe gegeben.
Mir geht's da so wie dir, Markus. Das muss ich vorweg sagen. Ich habe das Spiel auch nicht nochmal gespielt im Vorfeld. Ich berichte lediglich aus meinen Erinnerungen und aus Dingen, die ich mir auf YouTube oder irgendwo anders angelesen oder angeschaut habe. Und ich habe es ausgewählt, weil Dune, das habe ich selber fast falsch ausgesprochen. Es heißt nämlich Dune und nicht Dune. Das hast du mir mal beigebracht damals. Mit dem Gürtel eingeprügelt. Wobei, ich muss sagen, in vielen YouTube-Videos und anderen Podcasts, englischsprachigen Podcasts, wird auch manchmal Dune gesagt. Also
für mich war immer die Band.
Genau.
Also oder die, das Projekt. Und
Dune sind die Raver.
Genau. Im Film sagen sie Dune und ja. Du sagst ja auch Duke Nukem.
Ich nicht. Ich habe Duke Nukem gesagt. Egal.
Duke Nukem.
Bleiben wir bei Dune.
Klingt oder? Auch schöner.
Das stimmt. Viel weicher. Ja. Passt ja auch viel besser. Also Dune 2 ist eines der Spiele, mit denen ich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen verbinde. Ähnlich wie du mit Indie 4. Es war so das Spiel ja auf dem Höhepunkt meiner Amiga-Zeit. Und mit der Amiga-Zeit verbinde ich sehr viel schöne, warme Erinnerungen. Und von daher ist es eines meiner absoluten Lieblingsspiele dieser Zeit. Und kennt ihr das? Man verbindet ja oft auch so Spiele mit Dingen, die zu der Zeit passiert sind oder die man zu der Zeit viel gemacht haben. Das kann Musik sein zum Beispiel. In dem Fall, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, Musik, die man zu der Zeit viel gehört hat zu bestimmten Games.
Der Space Jam Soundtrack zu Half-Life. Ja.
War das bei dir so?
Ja.
Cool, super.
Ja, ich habe Regulate von Warren G und mit zu Mortal Kombat gehört.
Wie also, passend.
Unglaublich viel.
Mir ging es hier so, ich habe, während ich dieses Spiel rauf und runter gespielt habe, das Album der Pet Shop Boys, Very, rauf und runter gehört. Das ist dieses ikonische, orangene Album mit den Noppen.
Wo Go West drauf ist.
Genau. Und das habe ich damals zum Geburtstag bekommen und irgendwie rauf und runter gehört nebenbei. Und immer, wenn ich das höre, muss ich auch an Dune 2 denken. Und bevor ich einsteige, würde ich einmal noch kurz die Hard Facts runterrattern, nur der Vollständigkeit halber. Also Dune 2 ist 1992 erschienen und ja, trägt den Untertitel Kampf um Arrakis, zumindest im Deutschen, wurde von den Westwood Studios entwickelt und von Virgin Interactive gepublished und gab es auf dem PC, also unter DOS, auf dem Amiga und auf dem Sega Mega Drive, was eher ungewöhnlich ist für ein Echtzeitstrategiespiel.
Ich hab's fürs Mega Drive, aber nie gespielt, um ehrlich zu sein.
Kann ich nachher nochmal einen Satz zu verlieren?
Ja.
Und es gab es auf dem RISC OS. Das ist ein Betriebssystem auf dem Archimedes. Das war ein britischer Computer. Nie von gehört, aber auch hier der Vollständigkeit halber möchte ich es nur einmal erwähnt haben. Und bevor ich loslege, würde ich auch einmal, genau wie du, den Klappentext meines Spiels vorlesen, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, worum es eigentlich geht. Und zwar, Herrschaft über das Gewürz heißt Herrschaft über das Universum. Dies ist der Planet Arrakis, bekannt unter dem Namen Dune. Land aus Sand und Heimat des Gewürzes Melange. Der Herrscher über Dune gebietet über das Gewürz und das Gewürz beherrscht das ganze Reich. Der Imperator hat eine Herausforderung verkündet. Das Haus mit der höchsten Gewürzproduktion wird Dune beherrschen. Es gibt keine festgelegten Gebiete und keine verpflichtenden Regeln. Riesige Armeen sind angekommen. Nun kämpfen drei Häuser um die Herrschaft über Dune. Die edlen Atreides, die heimtückischen Ordos und die bösartigen Harkonnen. Aber nur ein Haus wird als Sieger hervorgehen. Der Kampf um Arrakis beginnt jetzt.
Die bösartigen Harkonnen. Ich fand es ja immer sehr lächerlich, also rückblickend, wenn die Bösen sich in Kindersendungen selber als böse bezeichnet haben.
Ja, das stimmt. Aber es ist vielleicht auch einfach so ein Ruf, der ihnen vorauseilt.
Ja, wahrscheinlich.
Also, Dune 2 ist ein Spiel aus dem Genre der Echtzeitstrategiespiele.
Ja, nicht und nur irgendwie ein. Das ist ein Begründer, ne?
Genau, vielleicht müssen wir da ein bisschen drüber sprechen, über das Genre an sich. Und ich finde, aus heutiger Sicht fühlt es sich ein bisschen komisch an, über das Genre zu sprechen. Denn man hat ja schon das Gefühl, dass jeder weiß, wie Echtzeitstrategie funktioniert. Und ja, aber für genau die paar Menschen da draußen, die das nicht wissen, kann man es nochmal kurz zusammenfassen. Also im Namen steckt ja schon im Prinzip alles, was das Genre ausmacht, nämlich Echtzeit und Strategie. Das heißt, man führt hier genau wie alle anderen Spieler Aktionen in Echtzeit aus und nicht rundenbasiert, wie man das aus anderen Strategiespielen vielleicht kennt. Und da haben wir auch schon die Strategie, denn es geht also darum, ein bestimmtes Ziel auf strategische Art und Weise zu erreichen. Und in den meisten Fällen, und auch im Fall von Dune 2, nämlich hauptsächlich mit militärischen Mitteln. Darauf komme ich aber später nochmal im Detail zurück, wie das genau funktioniert bei Dune. Übrigens ist das Genre ein extrem populäres Genre, vor allem auf dem PC. Dort hat es mal sogar den Ego-Shooter abgelöst und hatte, glaube ich, einen Marktanteil von ca. 27%, so Ende der 90er Jahre. Und auf Konsolen ist es nicht ganz so weit verbreitet, was wahrscheinlich an der Steuerung liegt, denn die Aktionen, die man hier ausführt, sind teilweise sehr komplex und gleichen ja schon fast eher einer Anwendung als einem Spiel. Und das funktioniert natürlich erfahrungsgemäß mit einer Maus einfach besser als mit einem Pad und einem Joystick. Und es gibt Menschen, die behaupten, so wie du zum Beispiel, dass Dune dieses Genre sogar begründet hat. Und damit haben sie natürlich auch nicht ganz unrecht. Es hat zwar auch schon vor 1992 Spiele gegeben, die in Spielmechanik ähnlich waren. Es waren zum Beispiel Populous von 1989 oder auch Megalomania von 1991.
Populous kenne ich sogar. Das habe ich auf dem Amiga gehabt, habe es aber nie gerafft.
Ich auch nicht, ehrlicherweise. Ich würde gern behaupten, dass ich das gerne gespielt habe, weil es so mega bekannt ist, aber.
Ja. Hat mich total fasziniert, dieses Spiel. Und dann dachte ich mir, komm, das probiere ich mal aus und habe es mir für einen Gameboy ausgeliehen und ich habe nichts hinbekommen. Nichts.
Das ist okay, guck mal, 3 von 3.
Nicht dem Spiel geschuldet, glaube ich.
Vielleicht ja doch. 100% der Anwesenden hier.
Ja, aber vielleicht war auch der Gameboy schuld.
Ich habe es nicht auf dem Gameboy, ich habe es auf dem Amiga gespielt.
Ehrenrunde vielleicht? Wer weiß.
Vielleicht auch nicht.
Okay. Also es ist schon wahr, dass Dune sozusagen das Echtzeit-Strategie-Genre, so wie wir es heute kennen, auf jeden Fall sehr, sehr stark geprägt und beeinflusst hat. Und zwar so stark, dass ungefähr jedes Spiel, das sich dem Genre zuordnet, eine ähnliche Mechanik nutzt. Also es geht eben meistens darum, auf einer Karte eine geeignete Position zu finden, wo man sich niederlässt, um seine Basis aufzubauen. Und wenn das passiert ist, besteht dann der weitere Verlauf im Prinzip auch aus 3 Bereichen, nämlich dem Erkunden der Gegend um einen herum, die Basis weiter auszubauen und eine Armee aufzustellen, mit der man zumindest in den meisten Fällen den oder die Gegner besiegen kann. Und die große Herausforderung besteht dann meist darin, dass bestimmte Dinge auch nur in einer vorgegebenen Reihenfolge und mit bestimmten Rohstoffen gebaut werden können. Und um das Ganze noch weiter zu erschweren, sind die Rohstoffe auch nur in begrenzter Menge verfügbar, also wirklich teuflisch. Und bei Dune 2 ist dieses Rohstoffsystem noch nicht allzu komplex, es gibt nämlich nur einen. Und da kommt natürlich auch der Name so ein bisschen zum Tragen. Also Dune suggeriert ja schon so ein bisschen Sand und Dünen und es geht hier um das Spice oder auch Melange, wie es genannt wird im Spiel und auch im Film, glaube ich. Mhm. Und das ist ja ein Gewürz, das auf dem Wüstenplaneten vorkommt und als Währung genutzt wird im Prinzip. Und da sind wir auch schon mitten in der Handlung angekommen, denn wir befinden uns auf dem Planeten Arrakis. Das ist ein Wüstenplanet irgendwo im Universum in einer sehr fernen Zukunft und dieser Planet besteht komplett aus Sand und in seiner Wüstenoberfläche kommt der bereits erwähnte wertvolle Rohstoff Spice vor. Und während die Story der Romanvorlage unheimlich komplex und vielschichtig ist, beschränke ich mich hier auf die Lore des Spiels, die ein bisschen einfacher gestrickt ist. Also das Spiel selber basiert ja auf der Romanvorlage von Frank Herbert. Das ist von 1965 und da gab es dann auch eine Verfilmung von David Lynch und das Spiel wiederum ja basiert lose auf der Handlung dieser Story.
Nimmt aber die Ästhetik des Films so ein bisschen auf, ne?
Ja, vor allem in den Kostümen zum Beispiel sieht man das ganz gut. Mhm. Man hat ja so Zwischensequenzen, wo man durchaus mal ein paar Menschen sieht, ein paar Details so. Und auch so die ganze Atmosphäre ist schon, glaube ich, ganz gut getroffen. So, ich habe den Film nie wirklich gesehen.
Oh, das ist gut. Also ich mag den schon. Also wenn man die Bücher kennt, findet man ihn, glaube ich, nicht gut. Weil wie immer bei solchen Mammutwerken, die in einem 2 Stunden oder 2 Stunden irgendwas Film verdröselt ja, werden.
Dauert ewig, ja.
Aber ich finde den so vom Setting, vom ganzen Design und ich mag den schon irgendwie.
Ich muss den auch nochmal gucken. Ich habe den mal, glaube ich, irgendwann angefangen. Der ist sehr langatmig und als junger Mensch auch vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Man erwartet da vielleicht auch ein bisschen was anderes, vor allem, ja, wenn man das Spiel ruhig kannte. Und also ich beschränke mich hier auf die Lore des Spiels. Und zumindest geht es darum, also dass der Imperator Frederick der Vierte, vielleicht wird auch Frederick ausgesprochen, ich weiß es nicht, der ruft einen Wettstreit aus, in dem diese 3 Adelshäuser, die ich gerade schon erwähnt hatte, dazu aufgerufen werden, auf Arrakis so viel Spice wie möglich zu ernten. Und als Lohn winkt dabei die Herrschaft über den Planeten. Bisschen merkwürdig, weil im Vorspann heißt es ja, wer den Planeten beherrscht, beherrscht das Universum so ungefähr. Warum sollte der Imperator jetzt die Herrschaft über den Planeten an denjenigen abgeben, der am meisten Spice erntet?
Hinterfragst du gerade die Story eines Echtzeitstrategiespiels von 1992?
Ich glaube, ich bin einfach zu dumm und habe es nicht verstanden. Es gibt dabei weder Regeln noch vorgeschriebene territoriale Grenzen und diese 3 Adelshäuser, denen sind so verschiedene Fähigkeiten zugeschrieben oder unterschiedliche Gesinnungen, die habe ich ja kurz schon eben erwähnt. Also die Atreides sind ein edles und heldenhaftes Volk, die Arkonnen eher bösartig und die Ordos hinterhältig und verschlagen. Und also die spielen sich relativ gleich, aber pro Partei hat man, ich glaube, auch nur 2 spezielle Einheiten, die anderen nicht haben. Ansonsten sind die relativ ähnlich. Und da haben wir zum Beispiel die Arkonnen, die ja als das bösartige Volk oder das bösartige Haus angesehen werden können. Und die haben eben zum Beispiel die stärksten Waffen in dem Spiel. Also die haben dann schwere Raketen, Abschussrampen und solche Dinger. Während die Atreides zum Beispiel so ein Fluggerät haben, den haben die Harkonnen wiederum nicht. Dafür sind die Einheiten der Harkonnen wieder teurer als die der anderen Parteien. Also so ein bisschen Unterschiede gibt's da schon, aber in Wirklichkeit ist es ziemlich egal, für welches Haus man sich hier entscheidet. Und das ist auch genau die erste mehr oder weniger strategische Entscheidung, die man trifft, sehr früh im Spiel. Nämlich man sucht sich zu Beginn eines dieser Häuser aus, welches man spielen möchte. Und bevor ich hier weiter ausführe, welches würdet ihr denn nehmen?
Welche standen nochmal zur Auswahl?
Die edlen Atreides, die bösartigen Harkonnen und die niederträchtigen Ordos.
Oh, verschlagen.
Ich kann dir noch die Farben mitgeben.
Oh ja, Farben. Lass mal Philippe raten, welche wohl welche haben.
Sollen wir 3 vorgeben? Oder?
Nein, das soll einfach mal hier. Okay, die edlen Atreides sind.
Die edlen Atreiden, die sind leider nicht so schlau und weil sie edel sind, haben sie was Weißes an und das fällt in der Wüste leider auf.
Ja, nee, es ist schon eine richtige Farbe.
Schon eine richtige Farbe.
Schwarz und Weiß schließen wir aus.
Schwarz und Weiß, oh Mann. Dann sind die rot.
Atreides ist rot.
Okay, und die Harkonnen? Die bösen Harkonnen?
Die bösen Harkonnen.
Kein Schwarz?
Braun.
Braun. Braun ist doch viel zu nah an Rot.
Lass ihn mal.
Braun bis lila. Aubergine. Sie tragen Aubergine.
Ja.
Und die letzten waren
die niederträchtigen Ordos.
Ordos. Die haben einfach schwarz genommen, obwohl es raus war.
Ah, wie niederträchtig.
Wie niederträchtig.
Okay, ich muss leider sagen.
Und sandgelb.
Leider liegst du mit allen drei Tipps falsch.
Die niederträchtigen sind natürlich
grün.
Ja, natürlich.
Und die Bösen im Star Wars-Universum haben welche Farbe ihrer Lichtschwerter?
Rot.
Korrekt. Und die Guten?
Grün-blau.
Wenn grün gerade aus ist?
Lila.
Blau. Aber mit Lila lag er ja nicht ganz falsch, ne?
Ja, das stimmt.
Die Einheiten des Imperators.
Die sind lila.
Ja. Die sind lila.
Aber die, ja, lasse ich jetzt hier mal raus. Die spielen ja eine untergeordnete Rolle.
Ja, ja, stimmt.
Da wir ja die Farbkodierung jetzt geklärt haben, Philippe, wie sieht's aus?
Ich finde, grün steht mir am besten.
Verschlagen, verstehe, ja.
Ja, das steht ja auch am besten.
Was würdest du nehmen, Marco?
Puh, also ich bin natürlich extrem beeinflusst von den Filmen oder von dem Film, diese Miniserie aus den, was ist denn das, späte 90er, frühe Nuller Jahre, die lasse ich jetzt mal weg. Und den neuen Film, da habe ich nur den Trailer gesehen, das sieht alles sehr geil aus. Ich möchte echt mit Patrick Stewart und Kyle MacLachlan zusammen im Team sein.
Mhm.
Ich meine, das Ding ist cool, ne?
Mhm.
Aber Jürgen Prochnow, Kyle MacLachlan, nee, klar, die Atreides, logisch.
Okay, die edlen Atreides. Also
Tobi, was würdest du denn nehmen?
Ich mach's wie damals. Ich habe damals schon immer die Harkonnen genommen. Die hatten einfach die geilsten Waffen und sind, glaube ich, auch dadurch ein bisschen einfacher zu spielen. Und man entscheidet sich hier also für eines dieser Häuser und bekommt dann auch so einen Mentor, so einen Berater zur Seite gestellt, der dann auch entsprechend so ein bisschen ausschaut. Also die Atreides hast du dann so einen blonden Schönling und ich glaube, der von den Harkonnen war so ein glatzköpfiger, sich Hände reibender Fiesling. Und genau, das Spiel beginnt und hier ist es so, dass die Position seiner Basis bereits vom Spiel festgelegt ist. Das ist ganz praktisch. Und die eigene Basis ist da auf einer Übersichtskarte verzeichnet und alles drumherum ist erstmal schwarz und unerforschtes Terrain. Und diese Basis besteht zunächst erstmal nur aus einem Bauhof und dem kann man weitere Gebäude bauen und ein paar Militäreinheiten, die da noch so rumstehen, also ein paar Infanteriesoldaten und vielleicht noch irgendwie einen Wüstenbuggy oder irgendwas anderes, was fahren kann. Und dieser Bauhof ist gelegen auf einem Felsplateau, also nicht direkt auf dem Sand. Das funktioniert nicht, also dort kann man nicht bauen und diese Felsplateaus kann man sich so vorstellen, auf dieser alles umgebenden Wüste sind so Inseln aus Fels im Prinzip und auf denen kann man bauen und auf dem Sand nicht. Und selbst auf diesen Felsplateaus sollte man, wenn man da irgendwelche Gebäude hinstellt, nochmal so Betonfundamente draufstellen, damit die auch entsprechend stabil sind. Muss man nicht machen, aber wenn ich das nicht mache, dann hat dieses Gebäude halt auch eben nur die Hälfte der Lebensenergie, die es eigentlich haben könnte. Und von daher würde man da jetzt erstmal loslegen, Gebäude zu bauen. Und hier ist es so, man kann am Anfang genau zwei Arten bauen. Das eine sind sogenannte Windfanganlagen. Das sind im Prinzip Energielieferanten, denn all deine Gebäude brauchen natürlich Energie, um zu funktionieren. Und die erzeugen Energie für zum Beispiel die Raffinerie, die ich bauen kann. Das ist das zweite Bauwerk, was ich bis dahin bauen kann. Ganz, ganz wichtig, denn mit der Raffinerie bekomme ich direkt noch einen Harvester, also einen Sammler mitgeliefert, so eine Art Trecker. Ich losfahre auf die Gewürzfelder, um das Spice abzubauen.
Wie viele Rohstoffe gibt es so?
Es gibt genau einen. Es gibt exakt nur das
Spice. Rohstoff.
Ja, also es ist nicht so wie bei später in Age of Empires, wo man dann drei Rohstoffe hat. Also es geht hier wirklich nur um das Spice, das gesammelt werden muss. Und das Spice wird im Prinzip dann in Credits umgewandelt. Und mit diesen Credits kann ich mir dann wiederum andere Sachen, andere Gebäude kaufen. Dieser Tech Tree, der wächst natürlich dann. Und dann kann ich mir später eben auch entsprechend andere Dinge bauen und kaufen. Und da sind wir auch schon mittendrin im Spiel. Also ich habe jetzt meine Raffinerie gebaut und habe diesen Harvester, den schicke ich los auf das Gewürzfeld und der sammelt dann sehr behäbig und relativ langsam dieses Gewürz ein und kehrt dann aber auch Gott sei Dank in Eigenregie wieder zurück, leert sich aus und fährt dann wieder aufs Feld, bis das Feld sozusagen abbestellt ist. Und diese Felder sind halt im Sand in dieser Wüstenweite gelegen. Man erkennt die daran, dass sie so sich ein bisschen abheben durch eine orange Farbe. Also, eigentlich sieht es aus wie Paprika-Chips. Die sind ja auch gelb und die Paprikapulver da drauf ist das Gewürz. So sieht's eigentlich aus. So kann man sich das vorstellen, glaube ich. Und ja, man braucht viel, viel Geld. Also deswegen ist es gut, wenn dieser Harvester die ganze Zeit unterwegs ist, um ordentlich Credits zu schaufeln. Davon kann man sich nämlich tolle Sachen kaufen. Darum ist es wichtig, dass der halt reibungslos die ganze Zeit unterwegs ist und nicht irgendwie rumsteht und unproduktiv ist. Denn es dauert in der Regel nicht lange, bis einem ja die ersten Gegner auf die Pelle rücken. Also da kommen dann irgendwann so die ersten Einheiten des Gegners um die Ecke Und da ist es natürlich besser, wenn man schon ein paar Militäreinheiten am Start hat. Und von denen gibt es viele verschiedene, also von kleinen und günstigen Infanterieeinheiten bis zur schweren Raketenabschussrampe. Im Fall der Harkonnen ist da alles drin. Und die Einheiten können nur in entsprechenden Fabriken gebaut werden. Und was also
spezialisierte Fabriken.
Genau, also was man mit was wann bauen kann, wird halt von diesem linearen Tech-Tree geregelt. Also da gibt es eine ganz, ganz klare Order, wann man was wie bauen kann. Und der wächst dann natürlich stetig weiter im Verlauf des Spiels. Und nebenbei darf man natürlich nicht vergessen, seine Basis auszubauen, weil natürlich auch die Angriffe dieser Gegner immer mehr und stärker werden. Und von daher kann man seine Basis dann nach und nach mit Geschütztürmen und Mauern zum Beispiel absichern. Und es gibt leider nicht nur menschliche Gegner, sondern es gibt auch die tierischen Bewohner dieses Planeten. Das heißt, in der Wüste leben die Sandwürmer. Das sind so riesige, monsterartige Würmer, regenwürmerartige Viecher in ganz, ganz groß.
Irgendwo zwischen Raketenwurm und Sarlacc.
Genau.
Mhm.
So in der Art.
Also wirklich riesig. Die können halt ganze Harvester verschlingen.
Also Harvester stelle ich mir wie so ein, von der Größenordnung.
Wie ein LKW. Genau, so wie ein großer LKW.
Müllfahrzeug, sowas.
Nee, noch größer. Nee, die sind noch größer. Ja? Also in den Filmen, glaube ich, kann man das so am Rande wahrnehmen, wie groß die eigentlich sind, diese Harvester. Die sind schon richtig groß. Die sind so groß wie eine kleine, weiß ich nicht, wie eine Halle, wie eine Lagerhalle oder so. Die verarbeiten das Spice ja auch direkt da drin, also in der Lore.
Okay, also entsprechend groß sind halt auch diese Würmer. Und die tauchen halt spontan aus dem Sand auf und verschlingen halt irgendetwas, was dort gerade sich bewegt. Also man kann das schon so ein bisschen erahnen. Das heißt, bevor die wirklich rauskommen und zuschnappen, kann man schon sehen, dass sich die Textur der Wüste so ein bisschen verändert. Man hat dann theoretisch noch ein paar Sekunden Zeit, um sie aus dem Staub zu machen.
Auf eines dieser Steinplateaus, da können die nicht hin.
Genau, man kann sich dort auf die Steinplateaus retten, aber eigentlich schafft man das nicht, weil diese Harvester vor allem sehr, sehr langsam sind und bis man das überhaupt mitbekommen hat, dass da so ein Wurm sein Unwesen treibt. Also meistens geht das in die Hose. Und ja, da kann man dann leider nicht allzu viel machen. Und das Ziel der einzelnen Missionen ist es dann meistens, entweder eine bestimmte Menge Spice zu ernten oder aber auch alle gegnerischen Einheiten zu vernichten. Das ist, glaube ich, die Regel. Also eigentlich geht es darum, den Gegner zu besiegen. Und dazu ist es dann nötig, irgendwann eine eigene große Armee aufgebaut zu haben, um loszuziehen, um den gegnerischen Spieler oder dessen Basis einzunehmen. Und ja, man weiß ja auch zunächst nicht, wo sich der Gegner befindet und muss die Karte erst nach und nach erkunden. Und da kommt auch schon ein Designkonzept ins Spiel, das hier in einem Echtzeitstrategiespiel auch zum ersten Mal aufgetaucht ist, nämlich der Kriegsnebel oder der Nebel des Krieges. Den gab es zwar schon früher in anderen Spielen, zum Beispiel in Empire von 1977, ist ein ganz uraltes, rundenbasiertes Strategiespiel à la Risiko. Aber in einem Echtzeitstrategiespiel war es tatsächlich Dune 2, in dem dieser Kriegsnebel zum ersten Mal Verwendung gefunden hat. Und bei Dune 2 war es noch so, dass der Nebel verschwand, sobald man den entsprechenden Bereich einmal entdeckt hatte. Und dann blieb das aber auch so. Also in aktuelleren Spielen ist es ja dann so, wenn ich einen bestimmten Bereich auf der Karte aufgeklärt habe und mich dort auch noch befinde mit einer Einheit, dann sehe ich auch, was da passiert und auch, ob sich dort gegnerische Einheiten tummeln. Aber sobald meine Einheit dort tot ist oder ich dann niemanden positioniert habe, sehe ich auch nicht mehr, was dort passiert. Ich sehe zwar auf der Karte noch den Teil dieser Karte, dass der aufgeklärt wurde, aber ich kann nicht sehen, was sich dort bewegt oder was da passiert.
Da siehst du immer alles. Also du kannst die Karte aufdecken, aber diesen Nebel, dieses, was sich wieder drüber legt, das gab es da noch nicht.
Genau, also man darf denn den Kriegsnebel nicht verwechseln mit dem unaufgeklärten schwarzen Bereich auf der Karte. Das ist nochmal was anderes. Der Kriegsnebel ist ja wirklich dieser Dunst, der sich da drüber legt, indem man nicht mehr sieht, was dort in dem aufgeklärten Teil passiert. Und das hat sich dann später erst verändert, auch in Warcraft 1, was ja dann irgendwann folgte, war das noch genauso. Ich glaube, erst in Warcraft 2 ist wirklich der Kriegsnebel so zum ersten Mal aufgetaucht, wie man ihn heute noch kennt. Mhm. Und da zeigt sich auch schon so ein bisschen, was für Auswirkungen Dune 2 gehabt hat auf dieses Genre. Bevor ich das ausführe, würde ich gerne noch ganz kurz über die Entstehung ein bisschen was erzählen. Mhm. Und zwar, also wenn man sich den Titel anschaut, fällt einem ja auf, dass hier eine 2 drin steckt. Und da kann man sich natürlich fragen, was denn eigentlich mit Teil 1 passiert ist. Und tatsächlich gibt es einen ersten Teil, der aber eigentlich überhaupt nichts mit Dune 2 gemein hat, was sehr ungewöhnlich ist. Das ist nämlich eine Art Adventure und das hat allenfalls so strategische Elemente, aber ja, eigentlich ist es eher ein Adventure. Ich habe selber nie gespielt. Hast du das mal gespielt, Markus?
Also ich habe es auf dem Amiga immer mal wieder probiert, weil ich den Film halt so faszinierend fand, aber das ist ja auch von einem ganz anderen Entwickler, also das hat ja nichts mit Westwood zu tun.
Ja, ich habe das leider auch nie wirklich gespielt. Es ging mir da ähnlich damals zumindest wie mit dem Film. Ich fand das relativ langweilig.
Aber die Mucke war geil.
Das weiß ich nicht mehr.
Aber auf eine der nächsten Themes folgen. Vielleicht erkennst du es.
Ich bin gespannt. Aber du hast recht, also es wurde nicht von Westwood entwickelt. Es wurde zwar von Virgin Interactive veröffentlicht, aber von Cryo Interactive entwickelt. Mhm. Und die Geschichte ist da ganz interessant. Da gab es den Martin Alper, der war damals CEO von Virgin Interactive. Und den kennt man übrigens auch, oder könnte man kennen, wenn man CNC, also Command & Conquer, mal auf Englisch gespielt hat. Der hat nämlich da die, oder Teile der Sprachausgabe eingesprochen. Also diese Kommandos, die dort die Einheiten geben, haben acknowledged und was sie da alles so sagen.
In Ordnung.
Richtig?
Jawohl.
Ja, genau, sehr schön. Diese Amiga-Version hat eine tolle Sprachausgabe. War aber echt ganz okay für damalige. Ey,
damals war der Wahnsinn.
Vor allem eine deutsche Sprachausgabe. Ja,
eine deutsche Sprachausgabe in, also Deutsch. Also Norden. Irgendein Amerikaner hat Deutsch eingesprochen, aber das war schon geil, klar. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass unser Kumpel Elmar, Grüße gehen raus, au, der hatte einen PC ohne Soundkarte und da
schön PC-Speaker.
Im Intro gab es ein paar mehr Animationen, aber das Spiel war auf dem Amiga einfach geiler, weil das Sound hatte.
Und auf jeden Fall. Also ich denke nur an In Ordnung.
In Ordnung.
Oder Konstruktion fertig.
Jawohl, jawohl.
Jawohl. Ja, großartig.
Es hat sich einem ja auch so ins Gedächtnis gebrannt, weil eine Sache, die dieses Spiel ja, wenn ich das hast du bestimmt auch auf der Liste, oder? Was das Spiel nicht hatte, war Anwählen von mehreren Einheiten gleichzeitig.
Exakt, da kommen wir noch drauf.
Das war die Hölle. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja. Zumindest dieser Martin Alper, der mochte den Film auch ganz gerne und auch wenn er finanziell ein ziemlicher Flop war, fand er den gut und ja, war da relativ fasziniert wohl von. Und er schaffte es dann irgendwie, sich auch die Rechte an dem Titel zu sichern, um basierend auf dem Film dann eben ein Spiel dazu zu entwickeln. Und seine erste Idee war es, eben ein Adventure umzusetzen. Und er hat dann den Auftrag an Cryo Interactive ergeben, einem französischen Entwickler. Ich kannte jetzt von denen nicht so viel, außer vielleicht KGB vom Amiga, das haben die gemacht. Naja, zumindest war man auch von deren ersten Ansätzen für Dune auf Seiten von Virgin noch nicht so richtig beeindruckt und so wurde dann die Entwicklung auch erstmal wieder eingestellt. Und Alper hörte zu der Zeit zum ersten Mal etwas von Legion of Kyrandia. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, das gerade von Westwood entwickelt wurde, also auch 92 rausgekommen. Und da war er sehr, sehr beeindruckt von. Er hatte da irgendwie Gelegenheit, ein Demo sich anzuschauen und hat dann Kontakt zu Westwood aufgenommen und denen im Prinzip angeboten, diese Dune-Lizenz zu verwenden, um ein Spiel zu entwickeln. Und jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, denn es ranken sich wie so oft auch hier verschiedene Geschichten darum, wie es sich dann mit der Entwicklung tatsächlich zugetragen hat. Und der damalige Virgin-Vize-CEO Steve Clark Wilson, der behauptet, dass ihm die Aufgabe übertragen wurde, sich da Gedanken zu machen, wie es dann mit Dune denn weitergehen sollte. Und laut ihm war es so, dass er, nachdem er das Buch gelesen hatte, sich dafür entschieden hat, eher ein ressourcenbasiertes Strategiespiel umzusetzen anstelle eines Adventures, weil das eben auch der Kern dieses Romans ja im Prinzip, also der Kampf um das Spice, der steht im Roman im Vordergrund und das wollte er dann eben auch im Spiel irgendwie zum Ausdruck bringen. Und es gab da wohl einen Mitarbeiter von Virgin, der hieß Graeme oder Graeme Devine, der hat nochmal einen wichtigen Impuls gegeben, nämlich mal einen Blick auf das Spiel Herzog 2 zu werfen von 1989. Das ist ein Spiel von Technosoft.
Mega Drive-Titel.
Genau. Und das hatte er irgendwie da ins Rennen geworfen, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Und tatsächlich lassen sich da auch in Dune so ein paar Elemente aus dem Spiel wiedererkennen. Und übrigens, ja, Fun Fact, also Herzog 2, englisch übersetzt, heißt
Duke 2.
Richtig. Kann das Zufall sein?
Ja, ich glaube in dem Fall ja.
Ja, wahrscheinlich. Aber schon ganz lustig. Mhm. Und wieder eine andere Version kommt von Brad Sperry, das ist ein Gründer von Westwood, der ebenfalls großer Dune-Fan war. Und der gibt an, Alper selbst wäre an ihn herangetreten, um mit der Entwicklung eines Dune-Spiels zu beginnen. Und der schöpfte wiederum seine Inspiration nicht nur aus anderen Spielen, sondern vor allem aus einer anderen Anwendung, nämlich von der grafischen Oberfläche des damaligen macOS. Da war er sehr, sehr begeistert davon, wie dort oder in welcher Art und Weise dort interaktiv mit Elementen auf dem Desktop umgegangen wurde. Und das inspirierte ihn bis hin dazu, ein Spiel zu entwerfen, das ganz ähnlich funktionieren sollte. Und was heute selbstverständlich ist, das war damals einigermaßen neuartig. Unstrittig dagegen ist wohl, dass die Entscheidung, ein militärisches Spiel zu kreieren oder einem Adventure vorzuziehen, aus einer Diskussion mit Chuck Krögel heraus entstand. Das ist der ehemalige Vize-CEO von Strategic Simulations, also einem Entwickler, der für seine Kriegsspiele bekannt wurde, wie Panzergeneral zum Beispiel. Mhm. Der zumindest war der Auffassung, dass das Genre der Kriegsspiele vorbei war, und das sah der Sperry ein bisschen anders und hat das Ganze dann so ein bisschen als persönliche Challenge aufgenommen und sein Vorhaben eher bekräftigt, ein Kriegsspiel mit modernem Bedienkonzept zu entwickeln. Wie es nun wirklich war, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Ähnlich wie die armen Entwickler von Cryo übrigens, denn wir erinnern uns, die Herren von Virgin hatten die ersten Ansätze ja so ein bisschen verrissen, waren nicht so richtig amused und richtig zufrieden damit. Aber dass das Projekt abgeblasen wurde, hatte denen nämlich leider niemand so richtig mitgeteilt. Oh. Und die haben munter weiterentwickelt. Und so kam es dann nämlich dazu, du hast es gerade schon kurz angerissen, dass Dune doch noch fertig wurde, und zwar noch vor Dune 2. Und das Ende vom Lied war, dass Virgin schlussendlich Cryos Spiel als Dune veröffentlichte und das Werk von Westwood als Dune 2, was dem Herrn Brad Sperry natürlich nicht so gut gefiel. Aber da musste er dann mit leben. Und zumindest im Abspann von Dune wird dann sogar noch auf Dune 2 hingewiesen. Und da heißt es dann Dune 2 coming soon. Also, ja, bisschen
abgefahren.
Bisschen fies tragische Geschichte am Anfang, aber am Ende ging sie dann ja für Cryo doch noch ganz gut aus.
Ja, ganz gut, aber am Ende
niemand interessiert sich für Cryo, aber naja, immerhin haben sie ihr Spiel noch rausgebracht. Und ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, also Dune 2 hatte einen nicht unerheblichen Impact auf die folgenden Generationen von dem Genre, und das zeigt sich vor allem immer wieder im Ressourcenmanagement und diesem Tech Tree, auf dessen Basis Einheiten erschaffen werden können. Und zwar hat sich dann in modernen Spielen ein bisschen was verändert und ist deutlich komplexer geworden, sodass man hier auch gerne mal mit mehr als einem Rohstoff zu tun hat. Aber so der Grundmechanismus ist nach wie vor der gleiche. Und so wichtige Erben sind da zum Beispiel die gesamte Command & Conquer-Reihe, aber auch Warcraft oder später zum Beispiel Age of Empires von Microsoft. Und ja, es gab nicht nur Weiterentwicklungen, die das Spiel komplexer gemacht haben, sondern auch vieles ist besser geworden, beziehungsweise wurde leichter. Und bei Dune 2 war es zum Beispiel, und auch das hast du eben erwähnt, nicht möglich, eben viele Einheiten auf einmal auszuwählen. Also wie man das heutzutage völlig normal sieht in Spielen, aber auch so in Computeranwendungen, dass man da einfach mit der linken Maustaste den Rahmen aufzieht und einfach eine Multi-Selection machen konnte. Das war in Dune 2 nicht möglich. Man konnte also nicht mehrere Einheiten gleichzeitig befehligen. Man musste also jeder Einheit immer genau sagen, was sie zu tun hat. Und das war sehr, sehr anstrengend und auch so ein bisschen unfair, weil ja der Computer immer alle Einheiten auf einmal bewegen konnte. Und das war dann schon wirklich anstrengend und frustrierend so ein bisschen.
Ja, wenn du da große Armeen befehligen musstest, wolltest und gesammelt hast und viele Panzer hattest, und dann ging's los zur gegnerischen Basis.
Hölle.
Also
Albtraum.
Dann konnte man die doch kaum im Truppenverbund losschicken. Dann hatte man eher so eine Ameisenstraße, oder nicht?
Ja. Du hast dann ja irgendwie gedacht, okay, da ist deren Basis, dann ist da mein Sammelpunkt, und dann hast du da erstmal alle hingeschickt.
Das war wirklich, also aus heutiger Sicht unspielbar.
Ja.
Und es gab ja dann auch wirklich viele Verbesserungen, so auch so die Massenproduktion in Fabriken oder so. Mhm. Also, da konnte man eben genau eine Einheit bauen, man musstest du warten, bis die fertig ist. Und dann konntest du die nächste bauen. Heute schickst du einfach da so einen Stack von 10 oder 15 Einheiten rein, bau die mal schön der Reihe nach, auch verschiedene gerne, und schick die dann an den und den Punkt so.
Wir hatten ja nichts.
Trotzdem ist es mein Liebling geworden, also.
Und man muss schon sagen, für die damalige Zeit, es war schon revolutionär. Also das Spiel hat noch nicht alles richtig gemacht, aber es hat vieles auf den richtigen Weg gebracht.
Ja, definitiv. Das ist sehr schön formuliert. Und es gab dann natürlich auch noch eine ganze Reihe von Nachfolgern. Also Dune 2000, das war dann so eine etwas modernisiertere Version von Dune, ist 98 erschienen. Da gab es dann so ein paar Komfortfunktionen, eben auch dieses Multi-Select war dann möglich. Im Prinzip war das ein Command & Conquer auf Arrakis, könnte man sagen. Es gab auch nach wie vor diesen einen Rohstoff.
Das war so eine Mischung aus Remake und Fortsetzung. Ich habe das auch gespielt, und das hatte Filmszenen.
Ja, es war auch so ein bisschen verpönt, das Spiel. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Weil eigentlich klingt ja so,
weil es wahrscheinlich nur ein Remake war und die Einfachheit von Dune gegen die Komplexität von Command & Conquer. Also Command & Conquer ist ja ein bisschen komplexer als Dune. Dann kam StarCraft ja mittlerweile, wo du auch mehrere Ressourcen hast. Hm. Und dann kam Dune plötzlich wieder, wo es wieder nur eine Ressource gab. Und ja, damit wollte man vielleicht neue Sachen haben.
Ja, vielleicht.
Da war das noch nicht retro.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Zumindest erschien dann 2001 noch dann Emperor Schlacht um Dune. Oder Dune. Erstmals in Polygongrafik. Das war genauso wie Dune 2000. Lang nicht so erfolgreich wie das Original von 92. Und ja, vermutlich, weil es eben zu der Zeit einfach da schon bessere Echtzeitstrategiespiele gab.
Und weil es halt 92 war.
Ja,
also richtig, wir reden ja hier über 92. Das ist ja schon mal das Jahr.
Richtig, unser
war
Jahr.
War da irgendeine Konstellation, so wie bei Tomb Raider, so eine Sternenreihe?
Bestimmt.
So? Bestimmt, oder? Aber irgendeine krasse Konstellation, 92.
Das finden wir raus. Und nicht nur im technischen Bereich hatte das Nachwehen. Es gibt dann auch immer eine große Fanbase zu dem Spiel und so Fanprojekte wie zum Beispiel Open Dune gibt es, die ich mir aber nicht genauer angeschaut habe. Was ich mir mal angeschaut habe, ist Open RA. Vielleicht hat das mal jemand gehört. Das ist ein Open Source Projekt, das es im Prinzip ermöglicht, technisch und spielmechanisch verbesserte Versionen von Dune 2000 und der Command & Conquer Reihe zu spielen, problemlos auf modernen Systemen. Ich glaube, du brauchst aber dafür die originalen Spieledateien zumindest. Wobei ich auch da meine, mich dran zu erinnern, dass die Originalspieldateien sogar irgendwo legal bezogen werden konnten. Ist schon ein bisschen her, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte das zumindest mal installiert und habe mich gefreut, wie gut man so zum Beispiel Red Alert, das war da auch mit dabei, dann einfach mal so zwischendurch spielen konnte, ohne da irgendwie eine CD von haben zu müssen. Also wer da mal Bock drauf hat, OpenRA ist da das Stichwort. Ich verlinke das mal in den Shownotes noch. Und Dune 2 oder Dune 2000 findet man leider nicht auf GOG oder dergleichen, weil die Rechte aktuell bei den Nachkommen des Romanautors wieder liegen. Und von daher leider kein Dune 2000 oder so. Wer es trotzdem mal spielen möchte, es gibt da noch die Mega Drive-Version, die hast auch du vorhin kurz angerissen. Die soll, obwohl Konsole, gar nicht so schlecht und auch ganz gut spielbar sein. Ich habe es mir selbst nicht angeguckt, aber ich habe mir so ein paar Rezensionen angeschaut. Soll angeblich ganz gut funktionieren und auch das Handling mit dem Controller soll man relativ schnell intuitiv drauf haben. Also werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
Ich habe auch noch irgendwo Dune 2000 und auch noch Dune Emperor irgendwo rumfliegen.
Das Original würde ich allerdings jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Also das ist ein super Spiel in meinen Erinnerungen und hat auf jeden Fall auch viel bewegt. Aber ich glaube, ohne die nötige Nostalgie wird das, glaube ich, schwierig, da über die ein oder andere Schwäche hinwegzusehen. Also weiß ich nicht, ob man da noch als unbefangener Mensch noch Freude mit hätte heute. Ich glaube fast nicht.
Also für mich ist es tatsächlich dieses Einzelanklicken von Einheiten, das das ist für mich das K.O.-Kriterium dieses Spiels. Also auch bei Adventures gab's ja dann Komfortfunktionen, die hinzugekommen sind, wenn du einen sehr breiten Screen zum Beispiel hattest. Bei The Dick wurde das eingeführt, das weiß ich noch, dass du, wenn du den irgendwann mal durchquert hast und dann wusstest du, ah, da hinten ist der Ausgang, hast einen Doppelklick dahin gemacht, dann ist er automatisch in den nächsten Screen gegangen. Also du musstest nicht warten, bis er komplett diesen für dich aktuell gerade unwichtigen leeren Screen durchschritten hat,
die
Figur, was manchmal ganz schön lange dauern konnte. Das gab es bei Indie noch nicht. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist ein bisschen nervig, aber nicht schlimm. Aber dass du nicht mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen kannst, das ist schon mehr als nur ein bisschen nervig. Das ist, für mich ist es ein K.O.-Kriterium. Also ich rechne dem Spiel das, was es geleistet hat, ganz hoch an. Und ich habe es damals auch gerne gespielt, weil wir hatten ja nichts. Wir kannten nichts anderes. Aber ich behalte es lieber in guter Erinnerung.
Das Spiel kam gut an. Oder gut weg. Zeitgenössische Kritiken und Bewertungen lagen meistens in den einschlägigen Magazinen bei 80%. Also das war schon ganz ordentlich.
Kann man machen.
Ich glaube, das Schlechteste, was ich gesehen hatte, waren 67 oder sowas. Aber so im mittleren 80%-Bereich waren also die meisten Kritiken angesiedelt. Und ja, Dune.
Wie lange spielt man denn daran?
Kann dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele Missionen es da jetzt so pro Haus gegeben hat.
Ich weiß das auch überhaupt nicht mehr.
Schwer zu sagen, kann ich dir auch nicht sagen.
War ja damals auch noch eine andere Zeit, wie man gespielt hat. Du hast halt bis nach der Schule nach Hause gekommen und dann hast du gespielt.
Stundenlang.
Ja, stundenlang. Und aber du hast trotzdem Tage für das Spiel gebraucht. Also ja, das war jetzt nicht an einem Nachmittag durchgespielt. Nee. Das hat schon gedauert.
und vor allem auch die Spielart und Weise, über die wir gerade gesprochen haben, also dieses einzelne Anklicken von irgendwelchen Einheiten. Das hat auf jeden Fall auch ein bisschen gedauert. Aber
hast du was gekriegt für dein Geld, ne? Spiel, Spielzeit.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das zumindest mal anzuschauen. Man muss sich ja vielleicht noch nicht mal selber spielen, aber sich mal so ein Let's Play anzusehen. Das ist schon ganz interessant, einfach auch so des Impacts wegen, dass es hat auf heutige Spiele, weil es ist wirklich krass so, dass auch wirklich moderne Spiele, also Age of Empires sage ich jetzt einfach mal, relativ modern.
Kommt jetzt im nächsten vierten Teil.
Und das basiert ja alles noch eben genau auf diesem Prinzip dieser Rohstoff, dieses Rohstoffmanagements. Und das kommt einfach aus dieser Zeit und von daher hat das wirklich ja viel, viel bewegt. Und auch, ich glaube, dieses ganze Lore drumherum, auch wenn ich jetzt nur vom Spiel gesprochen habe, ist auf jeden Fall auch etwas, was man sich mal anschauen kann. Also wenn man so ein bisschen auf Science-Fiction steht, ist das, glaube ich, ganz cool. Also der Film, wie gesagt, ich habe ihn nie so richtig gesehen, das muss ich dringend nochmal nachholen.
Hätte Dune nicht ursprünglich mal so ein Megaprojekt werden sollen, wo auch sogar Dali mitgemacht hat?
Ja, da gibt's eine Doku, oder da kommt eine Doku drüber über den nie entstandenen Film. Da gab's Konzeptzeichnungen. Oh, das war so ein geiler Style. Das war, glaube ich, noch in den 70ern sogar. Oh, das sah so cool aus, so Möbius-Style und also so richtig abgefahren. Hätte ich ja richtig gut gefunden, wenn die das irgendwie realisiert hätten. Aber ja gut, hat nicht sollen sein und jetzt kommt demnächst ja eine moderne Variante des Ganzen. Mal schauen, wie der so ist.
Aber insgesamt abgefahrener Stoff, auch wenn man sich so überlegt, dass ja dann der Film, der letztendlich wirklich rauskam, von David Lynch gewesen ist. Und wer David Lynch kennt, weiß ja auch, dass der sehr abgedrehte und merkwürdige Sachen macht.
Das ist für seine Verhältnisse ja sehr mainstreamig.
Und
Toto hat den Soundtrack gemacht.
Naja. Ich schaue mir den an und ja,
ich guck mit.
Du guckst mit. Sehr schön. Dann, glaube ich,
haben wir es mal wieder?
Könnten es mal wieder haben.
Ja, du hast ja am Anfang schon ausgiebig beschrieben, warum du das Spiel zum Liebling gekürt hast. Also können wir uns die Frage bei dir schenken, Tobi?
Ja, ich dachte, ich mache es ein bisschen kürzer heute.
Ja, es ist spät geworden mal wieder. Und da wir es jetzt haben, bleibt uns wie immer nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, wir konnten euch so das ein oder andere Spiel schmackhaft machen. Jedes Spiel lohnt sich auf eine spezielle Weise. Das eine ist zugänglicher als das andere, aber jedes Spiel, das wir besprechen, ist lohnenswert, würde ich mal sagen.
Und selbst wenn es das nicht ist, haben wir euch die Zeit hoffentlich gut vertrieben.
Und vielleicht ein paar Infos weitergegeben. Ja. Ihr seid ein bisschen schlauer, hoffentlich.
In diesem Sinne, macht's gut und bis in 2 Wochen.
Ja, dann bis in 2 Wochen. Wir sehen uns.
Bleibt am Drücker.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Immer dran denken, immer ordentlich Kohlensäure auf dem Kessel.
Wichtig. Warum? Beim Podcasten.
Gerade beim Podcasten.
Beim Podcasten ist das extrem wichtig.
Chips essen und Cola trinken.
Apropos Podcasten, ne? Wenn ich einen Podcast hätte und Carsten hieße, dann wüsste ich genau, wie der hieß.
Pottjürgen.
Kommt er etwa aus dem Ruhrgebiet?